Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ja, ich bin heute zu Gast im Sommerloch. Und das Sommerloch hat sich eingefunden in meiner heimischen Wohnung. Im schönen Köln, in Nippes. Und mir gegenüber sitzt mein heutiger Gast. Mein heutiger Gast ist Christian Neff.
Hallo.
Christian ist Papa, Christian ist Schlagzeuger, Christian ist DJ, Christian ist Lehrer, Gymnasiallehrer.
Gesamtschullehrer, das ist mir schon wichtig.
Entschuldige bitte, ja, genau. Und Christian ist auch ziemlich doll tätowiert eigentlich, beide Arme voll und auch sonst noch irgendwelchen Krams. Und Christian ist, und jetzt kommt der springende Punkt, kein Tätowierer. Christian, was machst du hier heute?
Das ist so ein Rollenspielabend quasi, aber ohne Würfel.
Wir haben auch schon lustige Outfits an, ne?
Ja,
wie Kiki.
Genau. Ach, ja. Und 4W20s auf dem Tisch. Mhm. Ja, ich bin eigentlich hier, um dich zu interviewen, Olli. Also, ja. Also eigentlich interviewen die Zuhörer deines Podcasts und Zuhörerinnen dich und haben Fragen eingeschickt. Und,
du bist quasi der Stellvertreter, du bist quasi Hörers oder Zusenders Stimme heute.
His Master's Voice quasi.
Genau. Nee, das bin ja ich.
Stimmt.
Das Master's Souffleur heute. Ja. Ja? Genau. Ja. Und der Christian, weil ich dachte so, das ist ja total drüsch, so ein Frage- und Antwort-Ding zu machen, womit ich dieses heutige Sommerloch füllen möchte, dass ich sage so, ja, und der hat das geschrieben, dass ich mir das so selber vorlese. Und dann dachte ich, komm, dann nimmst du mal den Christian, lest den Christian ein. Und der führt da so ein bisschen durch die Runde. Und das ist auch für mich spannend, weil ich weiß ja gar nicht, ich habe den alle Fragen, die ihm ja zukommen lassen, natürlich weitergeleitet. Also erstmal danke dafür. Vor allem nach dem zweiten Aufruf kam da eine ganze Menge. Und du hast das dann quasi redaktionell bearbeitet. Und Christian sitzt ja auch ganz lehrer-like mit einigen ausgedruckten Papern vor mir.
Natürlich.
Christian, vorweg mal eine Frage an dich. Ich meine, du bist Gesamtschullehrer, aber gymnasiale
Oberstufe,
ja, ja. Genau. Und du hast seit wann die Arme voll und so? War das jemals irgendein Issue, irgendein Problem?
Das interessiert kein Schwein.
Krass, ne?
Das interessiert wirklich niemand. Also alle paar Jubeljahre fragt mal irgendwer und dann gibt es eine kurze Antwort und dann ist auch das Interesse.
Ja.
Also eigentlich interessiert das keinen mehr so richtig.
Hast du schon mit tätowierten Unterarmen als Lehrer angefangen, oder?
Nee, das habe ich irgendwann, das habe ich tatsächlich irgendwann gemacht. Ich habe auch tatsächlich mich vorher informiert, ob das irgendwie ein Problem ist, mit der Chefin gesprochen. Ja. Und die meinte, solange du nicht hier meinst, du müsstest jetzt den coolen Junglehrer raushängen lassen, ist mir das völlig egal.
Das wird dir eh nicht gelingen.
Nicht mehr. Nee, da bin ich raus, da gibt's andere jetzt. Ja. Aber so richtig, interessieren tut das eigentlich
nicht. Hat die nicht gesagt, so was für Motive oder so?
Ist ja völlig, auch nicht.
Völlig egal.
Na krass.
Also aber ganz im Ernst, ich meine, wenn irgendwie der Lehrer meiner Tochter oder so nur so komplette Horrorfratzen auf dem Unterarm hat.
Ja, habe ich ja nicht.
Also hast du ja nicht, genau.
Eigentlich interessiert es keinen. Ja. Ab und zu wie gesagt, frag mal irgendwer, das ist die Antwort immer, kannst du in der Pause fragen und die Hälfte macht das dann nicht. Ja. völlig egal. Ja. Also so richtig interessieren, ne?
Und die gesagt. Schüler auch nicht mehr, weil die sind das ja auch alle. Ja.
Also es ist eher so ein Ding, wo neue Kollegen denken oder so Referendare und Referendarin, oh, darf man das denn?
Und dann kommt man, ja, und du so, eigentlich nein, aber ich mach's.
nee, interessiert halt eigentlich niemanden.
Ja, okay. Aber so ein paar deiner Lehrerkollegen sind auch tätowiert, ne? Auch
ja. Unterarm und so. Du kennst ja auch.
Ja, eben. Ja, klar. Wie heißt er nochmal? Der hat vom Lonienarm und.
Genau, der Max.
Max.
Ja, vom. Genau.
Ja.
Ja, aber das ist.
Ja. Ja, es ist einfach kein Thema
mehr. Mir tut so ein bisschen für die Pens leid. Also, wenn du irgendwie mit 18. Schüler, ja, wenn du irgendwie, wenn die. Also, sitzen halt deine Lehrer da mit tätowierten Armen. Was willst du denn da noch machen?
Ja. Also keine Ahnung, so komische Drogen nehmen und Trap hören.
Ja, oder
und mit 19 sterben oder so.
Ganz, ganz, ganz elegante Abi-Bälle feiern, wo du dir denkst, was seid ihr für Spießer? Aber,
ja, okay. Und dein nächstes Tattoo ist schon geplant vom Dirk Reuter. Es ist jetzt.
Das verraten wir jetzt hier. Ja, ja, klar.
Es ist jetzt 9. oder 8. Ich guck mal,
was in zweieinhalb Wochen oder so.
Okay. Und du kriegst was auf die Schulter.
Panther.
Ja. Ja. Panther auf dem Hals, der quasi, also nicht auf dem Hals, sondern auf den Schulterblättern.
Oder genau, der oben quasi aus dem Hals rauskommt, also auf der Seite, auf dem Schulterblatt, Schlüsselbein ist es, glaube ich.
Ja. Aber so richtig sichtbare Stellen, Hände, Hals, nee.
Aber da bin ich auch ehrlich, glaube ich, zu alt für, dass ich denke, dass ich das mir schon verdient habe. Also ich finde, Hände, Hals machst du halt, wenn der Platz langsam voll wird. Und da ich halt Arm und ein bisschen was auf dem Bein habe, finde ich, ist Hände, Hals noch längst nicht dran.
Ja.
Also fände ich irgendwie albern.
Ja.
Ohne T-Shirt sieht das doof aus dann.
Du hast viele oder weitestgehend oder eigentlich komplett traditional Tätowierungen.
Ja, ich glaube nur, ja.
Von wem hast du Tätowierung?
Angefangen habe ich beim Tom in Mülheim, wie glaube ich alle, die aus dem Rheinland kommen und Ende der 90er sich für Tätowierungen interessiert haben.
Elektrische Tätowierung, Grüße.
Bist du da halt gelandet.
Tom ist längst in Berlin.
Genau, dann war der irgendwann weg. Dann war ich beim Hennis, habe ich ein paar Sachen machen lassen. Mhm. Ein paar Sachen irgendwie in England, USA, irgendwie so im Urlaub.
Okay, gezielt oder war das dann so spontan? Oder
sowohl als auch.
Ja.
Also irgendwann bin ich mal nach Brighton zu Phil Keil damals, den fand ich super.
Macht der eigentlich?
Ja. Dann irgendwann mal in New York bei Smith Street.
Ah, cool, ja, stimmt.
Und dann war ich.
Was hast du da nochmal bekommen?
Eine Rose of No Man's Land.
Von Eli Quintas.
Genau.
Wo ist die? Auf dem Arm? Innenarm?
Oberarm.
Ne? Stimmt, ich erinnere mich, ja. Ist immer so schade, ne? So, das sieht man ja fast nie.
Ja.
Ich meine, ich renne auch nie im Unterhemd rum, so.
Ja, ne? Ja. Genau. Ja, und sonst ganz, ganz viel hier beim Jens Seemann in Köln.
Ja.
Eigentlich.
Mega.
Würde ich sagen, zwei Drittel ungefähr.
Ja.
Und dann halt mal so kleine Dinger irgendwie in London bei Frith Street, so ein kleines Halbstunden-Ding. Auf dem Fest in Gainesville, so ein
Hardcore-Fest, wo du manchmal hinfliegst, ne?
Genau, und da gibt es halt mal so ein Flash-Sheet zum Festival und dann gehen wir da halt immer, machen uns einen Termin. So Sachen halt. Aber eigentlich der Großteil hier, Jens Seemann.
Genau. Du bist natürlich auch von Anfang an Hörer meines Podcasts.
Ja, tatsächlich, ja.
Und da habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, das war eine der ersten Folgen. Chris Detmer. Mhm. Und da hast du mir, weiß ich noch, ich glaube, am ersten Weihnachtstag oder Heiligabend sogar geschrieben. Was war du?
Dein Vater, ne?
Ich war mit meinem Vater im Urlaub, im Skiurlaub und wir haben irgendwie abends gekocht und ich habe den Podcast gehört.
Mein Vater hat mit wachsender Begeisterung, also mein Vater, weiß ich nicht, war da schon über 70 und fand halt den Detmer so super, weil er so, mein Vater ist alter Handwerker und fand das halt so gut, dass da jemand mit Werf und Hingabe von Handwerk gesprochen hat und war hin und weg und hatte echt großen Spaß. Ich glaube, es war der Detmer-Podcast,
den haben wir gehört.
Ja, fand er super. Mhm.
Hat er noch mal einen anderen gehört?
Ich glaube nicht. Also ich glaube noch nicht, dass mein Vater alleine einen Podcast sich anmachen würde.
Ja,
aber
Nee,
das war der einzige.
Ja, da hatte ich mich sehr gefreut. Also wohin es so trägt, ne?
Ja. Ja, aber also es ist halt einfach schön, wenn Leute mit Hingabe von Sachen erzählen, die sie herstellen.
Ja.
Du kennst ja auch diese SWR-Doku, wo du Handwerkern dabei zuguckst, wie sie irgendwie, keine Ahnung, Käse machen.
So meditativ ist das was, ne?
Ist einfach großartig, ja.
Ja. Hast du was vom Detmer tätowiert auch?
Nee.
Aber das nee. Ist jetzt zu rough wahrscheinlich, ne?
Ja, oder diese Tribal-Nummer finde ich schon so ein bisschen.
Ja.
Also ich glaube, so Detmer vor 10, 15 Jahren wäre genau meins gewesen. Jetzt
ja, aber so. Du kannst auch mittlerweile so biomechanische Schläuche einbauen lassen, statt des Tribals, glaube ich. Auch nicht deins, ne?
Ist nicht also sieht gut aus, aber ist echt nicht meins, ne?
Ja. Ein großes Brustprojekt hast du, glaube ich, noch vor dir. Du ja, bist aber so aber ewig da, am Hadern
von genau, Leben, da rede ich ewig von. Mal gucken, ob ich das wirklich irgendwann mache. Ja, ich hätte halt gerne einen Adler auf der Brust. Und ich bin halt auch echt wehleidig. Und ich weiß nicht, vielleicht bleibt das auch einfach so dieses, irgendwann mache ich das mal.
Du bist, und dann in der Rente. Du bist alt wie ich.
Genau. Und dann. Ich glaube, ich bin anderthalb Monate älter als du.
Ja. Okay. Kannst du dich noch dran erinnern, um es jetzt mal so ein bisschen auf die Spur zu kriegen? Hast du tatsächlich die allererste Folge als erste gehört mit dem Alex Reinke? Oder nee, hast du anders angefangen?
Nee, ich habe mit dem Detmar angefangen. Reinke war die zweite, die ich gehört habe.
Ja, okay.
Aber im selben Urlaub.
Ja. Ich meine, du sollst mir jetzt nicht die Eier schaukeln oder so, aber was hat dir gefallen und was fandst du vielleicht im Laufe der ganzen Folgen vielleicht, wo du dachtest so, ach Plöger, das könntest du aber mal besser machen oder dies oder das?
Ach, was mir immer gefällt ist, also zum einen halt, wenn ein Tätowierer deren Arbeit nicht mag, also ne, wie so ein Detmar oder so, dann höre ich einfach gerne, was er dazu zu erzählen hat. Mhm. Oder von Tätowierern, die ich gar nicht kenne, die aber irgendwie was Interessantes zu erzählen haben. Ja. Also, ne? Ja. Alex Reinke ist mir ein Begriff. Ich habe in den 90ern auch das Tätowiermagazin gelesen und irgendwie kennt man den Namen ja.
Ja.
Aber da, diesen japanischen Kram stecke ich nicht besonders tief drin. Aber das hat einfach eine coole Geschichte, die der erzählt.
Ja.
Was ich auch noch echt interessant fand, war Sebastian Domaschke.
Ja, warum?
Ja, weil der einen anderen Ansatz ans Tätowieren hat, der nicht unbedingt das ist, wie ich das jetzt sehe. Aber das ist ja egal, der erzählt damit mit
auch mit seinen Tarotkarten und so, ne?
Ja, aber
bei dem fand ich ja so stark so, also wenn ich mir das so in der, also nur auf Instagram oder so angucke, was er da macht, oder dann hat er auch so wirklich so auf eine Art 10 Thesen aufgestellt und so, da denke ich mir so, boah, was ist das für eine verkopfte ESO-Scheiße. Nur der Typ ist halt irgendwie ganz anders und der ist auch, also der kommt halt von der Straße halt auch, ne? Um es jetzt mal ganz pointiert zu formulieren, so, ne? Der hat sich auch früher rumgeprügelt, irgendwie im Osten und so. Fand ich auch total spannend, ja.
Naja, und der erzählt halt von was ihm wichtig ist und das höre ich mir eigentlich immer ganz gerne an. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, manchmal hatte ich beim Podcast das Gefühl, dass es besser ist, je schlechter du den Tätowierer kennst,
ja,
desto weniger erwartbare Antworten kommen. Also es gibt so ein paar, wo man irgendwie merkt, ey, ihr kennt euch gut und dann macht er ja viel,
so Buddy-Talk dann.
Genau, so ein bisschen, viel Schabernack miteinander.
Ja.
Das ist auch irgendwie cool, aber sagen wir so, ich habe jetzt neulich das mit Zap Fury One gehört, von dem ich vorher nie gehört hatte, der von Tätowierern spricht, von denen ich nie gehört hatte.
Ja.
Und aber trotzdem habe ich da im Auto gesessen und gedacht, ach, guck mal.
Mhm.
Also einfach, ne, oder weiß ich nicht, auch ein Jens Gößling, der einen Stil macht, das sieht alles großartiges Zeug, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie nachsuchen würde.
Mhm.
Der aber auch einfach gerade mit diesem Mode- und Musikhintergrund halt auch einfach andere Geschichten erzählt.
Und Jens kann halt auch super erzählen. Super eloquenter Typ, ne?
Ja.
Fand ich auch stark. Mich haben halt auch so ein paar Sachen überrascht, aber da kommen wir jetzt vielleicht im Laufe der Fragen drauf. Schieß einfach mal los. Keine Ahnung. Ganz stumpf. Erste Frage, was hast du?
Also, eine Frage hat mich tatsächlich überrascht, jetzt gleich, weil die inhaltlich so abgefahren ist, aber einige Leute, hier irgendwie de Micha und de Michel oder de Michel, wie auch immer, wollten noch ein bisschen was zu deinem Werdegang wissen.
Ja.
Obwohl das ja am Anfang vom Podcast schon irgendwie grob erzählt wird.
Ja, stimmt. Einfach mal Intro hören, ne?
Ja, aber vielleicht hast du ja was zu deinem Werdegang zu erzählen, was im Intro noch nicht gesagt wird. Und Fritz wollte auch noch von dir wissen, warum du eigentlich mal Shopguy warst. Das erwähnst du da ja auch. Und ob du da eine gute Story oder die beste Story, die du als Shopguy erlebt hast.
Oh, ja, also mein Werdegang. So, ich kam halt über die Musik quasi in Journalismus. Ich habe damals beim Visions Magazin, Anfang 2000, ich weiß nicht, wer das noch kennt, das war so das wichtigste Alternativ-Musikmagazin in Deutschland, Praktikum gemacht und mich da nicht ganz doof angestellt. Dann bin ich auf Viva 2 gelandet in Köln. Musikfernsehen damals bei Turok, das war halt so eine Rocksendung, da war ich genau richtig und ja, keine Ahnung. Und dann ergibt das eine das andere und dann landest du bei 1 Live über 10 Jahre und so weiter und so fort. Dann bist du irgendwann mal im Bewegtbild und also ich habe schon recht viele verschiedene Sachen gemacht. Also das ist ein sehr, sehr krummer Weg so. Und keine Ahnung, also den so nachzumachen ist, glaube ich, schwierig, ne? Aber das ist halt auch eine Branche, wo ganz viele Leute, die eigentlich nicht so richtig was gelernt haben, Fuß fassen, wenn die nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, so. Und infolgedessen war das halt auch so, dass ich Shopguy geworden bin. Das war, glaube ich, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube von 2012 bis 2015 oder so. Weil das war so, der Jens Seemann, von dem ich auch einen riesen Adler auf der Rippe habe und von dem du viele Tätowierungen hast, Gruß an dieser Stelle, der hatte einen Laden in der Ritterstraße in Köln, direkt neben dem Underdog-Plattenladen, vielleicht kennt der ein oder andere den, und der wollte einen neuen Laden aufmachen und es begab sich, dass das neue Ladenlokal fußläufig, also echt so 50 Meter um die Ecke von meiner Wohnung war. Und da dachte ich so, ey, da kommen wir doch irgendwie überein. So. Und dann habe ich mich halt tagsüber quasi so, war das quasi mein Büroarbeitsplatz. Ich konnte da so meine Korrespondenz für meinen Job und so weiter machen. Klar, wenn ich einen Dreh hatte oder so, dann war ich halt den Tag nicht da. Und habe da so quasi mein Büro gehabt. Und es war jetzt auch nicht so ein Laden, wo, natürlich war da auch mal viel los oder so, aber es war jetzt nicht so ein Streetshop mitten in der Einkaufszone, dass die Leute mich da oder uns da überrannt hätten. Und ja, also ich habe quasi meinen Job da gemacht und war nebenbei noch Shop-Guy. Ich habe aber, das habe ich auch gesagt, so eine Art Shop-Guy. Ich habe mir immer so ein bisschen die Rosinen rausgepickt. Das heißt, ich habe die Arbeitsplätze abgebaut und neu arrangiert oder aufgebaut oder so. Das habe ich fast nie gemacht. Und irgendwann wurde es dann halt so ein bisschen peinlich, weil die anderen im Laden, ich meine, du warst ja selber im Laden, weil eher ruhige Typen so, und also ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert, also wenn ich abends ausgegangen bin, dann meinten die alle, ey, du bist doch der Jens Seemann, oder? Und ich immer so, nee, ich bin...
Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nee,
gar nicht. Und was dann halt total Spaß gemacht hat halt am Anfang, weil... Keine Ahnung, ich bin ja schon Netzwerker, so große Fresse, und ich kenne viele Leute, dass ich da dann relativ schnell ganz gute Gasttätowierer an den Start gebracht hat. Ne? Also zum Beispiel der Alex Wild war da, der Kelu, der Sepp Winter, der Clemens Hahn war da. Ne? Also es sind schon Namen, die Gewicht haben im Tätowieren in Deutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus. Und das war eigentlich ganz cool. Und infolgedessen habe ich dann auch noch so ein paar Ausstellungen gemacht. Da gibt es auch noch was unter dem Hashtag Making of Snakes. Da kann man mal gucken, da habe ich eine Ausstellung zu Schlangen gemacht, die Tätowierer gemalt haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, habe ich die Frage so halb, wie ich es beantworte. Ne?
Nicht die Frage, was die beste Story als Shop-Guy ist.
Ah, die beste Story, boah, ey. Also ganz, es gibt halt so den alltäglichen Wahnsinn. Also dann kommt halt eine 18-Jährige rein mit ihrer Mutter und blättert so die Fotomappen durch. Und die Mutter guckt mich total entsetzt an und sagt so, also das muss ja wirklich nicht sein, ne? Und ich so, was denn? Ne? Ja, am Hals tätowiert hier, ne? Oder hier auf der nächsten Seite, da, auf der Hand tätowiert, ne? Da sind wir doch einer Meinung. Und ich gucke die an und meine so, ihnen ist schon klar, dass ich auch den kompletten Hals und auch die Hände tätowiert habe, ne? Und dann sagte sie nur so, ach, bei Ihnen fällt das irgendwie gar nicht so auf.
So nett.
Ja, ich weiß nicht, wie ich das zu deuten habe, aber das, also so obskurer Kleinscheiß halt, ne, wo du denkst, so, ja, ist halt immer noch ein Tattoo-Shop und die Leute sind einfach, und ja, du kannst dich auch schnell verwirren, und ich musste da auch echt irgendwann aufpassen, weil 80% am Tag laber ich eh nur Scheiße, ne, und wenn dann ein Kunde reinkommt, der ist sich noch nicht so sicher und ich, ne, und ich drückte ihm dann irgendwie einen Spruch. Also der Jens, der konnte immer direkt hinter den Tresen gucken, wenn er da tätowiert hat. Ganz oft einfach so habe ich gesehen, das Netz oder Tattoo-Maschine geht aus und der guckt nur so rüber und schüttelt nur den Kopf und tätowiert weiter so. War eine gute Zeit, aber so nach 3 Jahren reißt dann auch oder so. Ja, ja, ja.
Jetzt hast du ja eben gesagt, dass es Storys gibt, die man nicht erzählen kann. Aus deiner journalistischen Karriere? Gibt's da was, was du erzählen kannst, würde Alf gerne wissen.
Ja, also, ja, es begab sich, dass der amerikanische Hip-Hop-Künstler Snoop Dogg vor ewig und 3 Tagen im Kölner Palladium zugegen war und dort spielte. Und ich wollte ein Interview mit ihm machen für 1Live damals. Und ich habe einen Monat vorher schon der Plattenfirma gesagt, so, ey Leute, ich will das Interview auf jeden Fall vor der Show machen, so. Ja, kriegen wir hin, aber wieso denn nicht? Ich so, ey Leute, ihr wisst ganz genau, was der auf der Bühne macht. Der raucht sich 10 Dübel, Alter, und danach wird's schwierig so, ne? Ja, ja, kriegen wir da hin, und dann nochmal nachgehakt und so, ja, Tag des Konzerts. Olli, das Interview geht klar, aber wirklich erst nach der Show so. Und ich so, ja, okay. Er kommt auf die Bühne, hat irgendwie schon das erste Ofenrohr an, ey. Ich meine, das war ein Jolly, ey, der sah aus wie eine Klorolle so, ne? Ey, alles, ey, das Palladium ist nicht klein, so, ne? Aber du hast es überall gerochen, so, ne? Jo, Show vorbei. Und ja, Interview, ja, dauert noch ein bisschen. Stunde, anderthalb, zwei Stunden. Ja, ja, Snoop wäre jetzt soweit so, ne? Ich komme da rein. Hey Snoop.
Hey Oliver, ne?
Sitzt da. Und ich sag Snoop, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie fand die Show heute? Und er nur so,
on a ski from 1 to 10, the show was a straight 10.
Ja, ich so, okay, die Show war eine 10 von 10 für dich, so, ich fand das nicht so, aber egal. Dann habe ich meine zweite Frage gestellt und ich nur so, Snoop? Snoop, Alter. Snoop. Manager so, Abbruch. Snoop eingepennt halt so, ne? Und wie gesagt, einen Monat vorher, ich habe die Plattenfirma echt bekniet, so, lass uns das vorher mal. Nee, das geht schon. Snoop wurde hinausgeleitet. Ich konnte mit einem 40-sekündigen Interview hier raus fahren. So, yeah! Und da habe ich gedacht, boah, jetzt werde ich Shop-Guy.
Ach, schön.
Ja, ja. Und das über ein paar andere, aber die fand ich schon immer ganz nett zum Erzählen, ja.
Du hast mich das eben gefragt, ob ich jobmäßig irgendwelche großen Sachen wegen der Tätowierung hätte.
Ja.
Das ist auch eine Frage, die zwei Leute an dich gestellt haben, nämlich Carlos und Nick. Die unangenehmste Begebenheit, die du wegen Tattoos erlebt hast, sei es beim Job, Wohnungssuche.
Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, gar nicht. Was krass war am Anfang, also die einzigen Reaktionen, an die ich mich so wirklich erinnere, die sind über 20 Jahre her. Und zwar, ich habe ja, weiß nicht, 99 oder so, meinen ganzen linken Arm angefangen vom Hennis aus Düsseldorf. Und der war damals, oder der ist jetzt immer noch sehr, sehr bunt und sehr kontrastreich. Und das war halt eine Zeit, wo Tribals angesagt waren und so. Und ich habe damals noch in Gelsenkirchen-Schalke gewohnt, Ruhrpott so, ne? Solide Leute so, aber auch der Horizont, naja, also Tätowierungen aus San Francisco haben die sich nicht angeguckt. Und wenn ich mit dem halbwegs frischen Arm da über die Straße gegangen bin oder in der Pommesbude stand oder so, ne, und dann die Leute, ey, was ist das denn? Was ist das denn? Ne, und ich so, Tätowierung? Nee, das ist doch kein Tattoo, ey. Das ist ein Tattoo, ne? Und dann zeigen sie ein schlechtes Tribal und, also du hast richtig gemerkt, die haben das nicht greifen können, ne? Das war so, aber das war jetzt noch nicht mal negativ, das war einfach nur so, boah, das gibt's. Und in meinem Job gar nicht, auch mit sichtbaren Stellen oder so, es war eher gegenteilig. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, weiß nicht, Anfang 2000er, da kam irgendwie Band auf, oder habe ich ein Interview mit Incubus gemacht, ne? So, die wird man wohl kennen. Und nach dem Interview kam der Drummer an und meinte so, und der hatte auch sowas auf den Unterarm so, der meinte so, boah, ey, wer dich denn tätowiert? Das ist ja mega krass. Du warst ja in Amerika bestimmt. Wo warst du denn? Ich so, nee, das ist aus Deutschland so, ne? Und der konnte das gar nicht fassen. So, Internet gab es noch nicht. Das war so 2003 oder so, 2002. Klar gab es ja Internet, aber nicht so Insta oder dass du gecheckt hast, so, ey, auf anderen Kontinenten gibt es geile Tätowierer oder so, ne? Und ich meine, der war damals wahrscheinlich schon Millionär und Rockstar und lebte in Kalifornien. Und selbst der meinte so, krass. Solche Tätowierungen habe ich noch nicht gesehen. Und ich dachte, ich komme aus dem Land, wo geile Tätowierungen herkommen. Also so war das eher, ne? Also den habe ich dann auch noch Jahre später wieder getroffen, besoffen bei Rock am Ring Backstage. Da zerrte er mich auch aus der Menge raus zu seinen Kumpels. Und hey, der Dude, awesome Tattoos und so. Also ja, also so ganz, ganz, ganz umgedreht eigentlich, wie man es erwarten könnte. Und nee, negativ überhaupt nichts. Und ja, keine Ahnung. Aber ich strahle das auch nicht auf der Straße, glaube ich, unbedingt auf, dass man mich irgendwie doof anquatscht und fragt oder so. Keine Ahnung.
Nee, und ich auf eine lustige Art und Weise verstehe ich auch diese Mutter der 18-jährigen Kundin, die irgendwie sagt, ja, bei Ihnen fällt das aber nicht so auf. Mhm. Ist irgendwie so. Trotz Hals rundherum voll,
ja.
Ist es nicht auf den ersten Blick, frag mich nicht, warum.
Ja, ich glaube, es liegt tatsächlich auch daran, also ich habe auch extra, also ich habe fast alles nur farbige Tätowierungen, aber am Hals habe ich halt einen Lotus von Mike Rubendahl und den habe ich in schwarz-grau gemacht mit einer kleinen roten Flamme. Ich wollte halt nicht so auf dem Kehlkopf, also was mir gar nicht reingeht, ist so, keine Ahnung, Tiger oder so auf dem Kehlkopf, so wo Augen sind. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, was heißt Probleme damit haben oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sobald in der Region Augen involviert sind, du redest mit jemandem, dass automatisch die Blickrichtung so ein bisschen runterwandert, weil da ist irgendwas, was sich anguckt. So, ne? Ja, ey, keine Ahnung. Aber ich habe auch einen Bart oder so, der kaschiert. Ich glaube, wäre ich glatt rasiert und wäre auch nochmal anders. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, also ich empfinde das als Riesenkompliment, weil das heißt, das impliziert ja irgendwie, dass du mir passt. Und das ist ja eigentlich das, also.
Ja, es ist nicht weder Rollkragen, Pulli noch Fremdkörper, ne? Ja. Aber trotzdem, also verstehe irgendwie, was die Dame meinte. Mhm.
Und ganz kurz, kleiner Exkurs noch. Und ich konnte mich auch jahrelang nicht entscheiden, ob ich eher so traditional will oder japanisch, weil ich beides halt mega geil finde. Und dann dachte ich so, boah, Plöge, Alter, du musst dich mal entscheiden. Und dann wurde ich von Dan Sinis tätowiert auf der Wade vor weit über 10 Jahren. So. Und der kam an und der hatte das gemixt. Mhm. Und ich war völlig baff, dass das so gut funktioniert hat. Und dann dachte ich so, okay, dann mach das doch. Und ich finde, glaube ich, bis heute Dan Sinis einer der besten, besttätowiertesten Typen überhaupt. Der hat einen Arm vom Mick, ganz viel bunten Kram am Hals und so, und das sieht bei dem so stimmig aus. Also wenn ich auf einen so neidisch wäre, was er so eine Tätowierung hat, dann glaube ich Dan Sinis. Bei dem passt das einfach Arsch auf einmal so.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort mit den japanischen Tätowierungen und den westlichen. Das war auch eine Frage von Nick, der hat eine Menge Fragen geschrieben. Du hast ja schon eine Affinität von japanischen Tätowierungen, wobei ich auch mal das Gefühl habe, dass du eher darüber redest, als dass du sie selber hast.
Ja. Ganz kurz, ist das der Nick, der Sachen vom Lars Uwe hat?
Das kann gut sein. Hat dich da irgendwas
dazu geschrieben? Ja, ich glaube, der ist auch, da hatte ich irgendwie so als Notiz, als ich das weitergeleitet habe, irgendwie stimmt. Nick Lehrer.
Ja, ja, okay.
Der
ja.
ist das?
Ja,
ja.
Ich
glaub, ja. Okay.
Ja. Warum hast du nicht so einen Philipp Lö?
Weil, also, ich mein,
es gibt ja kaum jemanden, der so oft abgefeiert wird, außer Mick aus Zürich, aber da könnte man dieselbe Frage stellen.
Ja.
Warum nichts von denen?
Für Mick habe ich mir, glaube ich, mein linkes Bein noch reserviert, das ist noch relativ blank. Aber was Philipp Lö angeht, ja, jetzt kommt eine Antwort, wo viele wahrscheinlich sagen so, alter Vater, oder was heißt alter Vater? Einfach nur nachvollziehbar. Also ich habe mir halt 2004, glaube ich, den rechten Arm machen lassen vom Olli Lonien aus Trier. Grüße an dieser Stelle. Und ja, da muss ich, also jeder weiß, wo er seine Inspirationen größtenteils her hat von Philipp Lö. Und ganz ehrlich.
Macht er ja auch kein Geheimnis draus.
Nee. Haben wir ja auch im Podcast drüber gequatscht und so. Ich meine, sein Sohn heißt Philipp mit F. Ne? Genau wie Philipp Lö. Und ja, es war halt auch so ein bisschen, wie gesagt, 2004, da habe ich schon beim Radio gearbeitet, aber die Kohle hatte ich jetzt noch nicht so dicke oder so. Und dann war es echt so ein bisschen rational auch. Ich dachte so, ey, ich finde die Sachen von Lonien mega geil. Klar, das ist Philipp Lö inspiriert oder so. Aber ich wäre tatsächlich nicht so wirklich auf den Trichter gekommen zu sagen, okay, dann baller ich jetzt jedes Mal in die Schweiz für eine Sitzung. Allerdings war mir damals auch noch nicht bewusst, wie schnell der ist. Aber und jetzt im Moment würde ich mir tatsächlich nichts von Philipp Lö machen lassen, weil der mir zu konzeptuell denkt. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, so mach mir einen Arm, wenn du Pech hast, in Anführungszeichen, macht er ja nur eine riesen Drachenkralle drauf mit ein bisschen Nebelhintergrund und man denkt so, ja, okay. Also wenn du ein Foto vom ganzen Körper machst, funktioniert das vielleicht. Aber ich bin viel mehr Fan von so kleinteiligen Sachen. Wie gesagt, Mick ist mein Tattoo-Held so. Also es muss irgendwie wild sein. Also ich mag das eher, wenn man da noch was entdecken kann. So. Und diese ganz großen Flächen an Schattierungen oder so, die Löse jetzt seit ein paar Jahren macht, die gehen mir irgendwie nicht so rein. Und das würde jetzt auch nicht zu meinem Rest passen.
Nee.
Weil bei mir ist relativ viel Halligalli und da passiert viel, ne? Das würde einfach nicht passen so.
Ist dann nicht so richtig was zu sammeln, ne? Das ist eher, wenn du dir überlegst, okay, ich mache jetzt Lö auf den Oberkörper, dann funktioniert es wahrscheinlich.
Ja. Und da, deshalb meine Nachfrage gerade, Nick, der, ich weiß gar nicht, ob er mit richtigen Namen so heißt, wie gesagt, auch Lehrer, und der hatte mir mal ganz nett geschrieben. Und der ist so, der hat ein Torso, ich glaube Rücken und Front und Arme komplett vom Lars Uwe aus Berlin, Loose Lips. Und der meinte dann so, ja, Olli, ich bin gerade im Gespräch mit Lars Uwe und Philipp Lö, dass die eine Kollabo auf mein Bein machen. Und mir ist sofort das Hirn geplatzt. Und ich so, Alter, wer bist du denn? Ey, das ist ja bahnbrechend, das ist ja sensationell. Aber er hat sich dann nochmal umentschieden. Und Status Quo ist jetzt. Und ich glaube, so wird es dann auch gemacht. Der hat, wie gesagt, den ganzen Torso von Lars Uwe und Arme. Und der kriegt jetzt dann ein Bein von Mick und eins von Philipp Lö. Und ich denke so, ja, das kann man so machen
im Punkt.
Tätowier-Sammelleben. So, ne? Also Props an dieser Stelle, geiler Typ, super netter Typ. Das sind tatsächlich so Momente, wo ich am meisten Freude an meinem Podcast habe, wo dann solche Fäden zusammenlaufen. Ne? Dass mir dann so jemand direkt schreibt, ne, und mir fällt die Kinnlade runter, was der für Tattoos hat und was der noch vorhat. Das ist Wahnsinn. Ne? Also das Ding am Ende, das ist bahnbrechend. Also das wird in sämtlichen Zeitungen, obwohl liest ja keiner mehr. Ne? Aber das ist schon stark.
Lustigerweise ist nicht von ihm, sondern von jemandem, dessen nämlich ein Instagram-Handle One Gear ist.
Ja.
Von dem ist die Frage, wann kommt denn eine Folge mit Lars Uwe? Weil du redest öfters von dem,
ja.
Auch im Podcast.
Ja. Also Lars Uwe, ich glaube, ich verrate da nicht so viel. Der hat mich am Anfang, ich gebe dem Christian hier mal Feuer, alte Männer müssen rauchen, überrascht, weil ich habe meine erste Sprachnachricht auf Instagram ever vom lieben Lars Uwe Jensen bekommen. Und ich so, was ist das denn für eine Datei so? Und da hat er sich sofort bei mir gemeldet und war voll Lobes und so. Und ja, und dann haben wir recht viel korrespondiert und so. Wir haben auch mal telefoniert. Da habe ich ihn unter anderem damit konfrontiert, dass ich finde, dass er aus dreierlei Gründen für mich mit der beste Tätowierer der Welt ist. Ne? Konzeption, Schönheit der Gesichter oder das Figürliche, was er malt. Und das Technische halt auch ist total bahnbrechend. Ja, also so und so viel Nein, 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 wie ich da gehört habe, könnte ich es gar nicht irgendwie niederschreiben oder was auch immer. Also er hat sich ziemlich drüber aufgeregt, das kannst du doch nicht sagen und so. Und er ist auch ein sehr eigener Typ, ne? Und er meint das auch so, ich nehme dem das ab, dass er das für Quatsch hält. Aber ja, also einer der, doch, dennoch, ich stehe dazu, einer der weltbesten Tätowierer, ist unfassbar, was der macht. Auch die ganzen Amis, das war ja auch im Gespräch mit Zeph Fury One,
ja.
Kamen wir ja auf ihn. Und jeder hat irgendwelche Lars Uwe-Geschichten zu erzählen oder mal gehört. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, 2008 habe ich mir die Brust von Chris Detmar machen lassen. Und da dachte ich auch so, mach sie vom Lars Uwe. Und jetzt im Nachhinein bin ich fast froh, weil sein Stil war damals schon so eigen, das hätte dann wieder nicht zu meinen anderen Sachen so richtig gepasst. Das wäre immer so ein bisschen rausgestochen. Ja. Aber Props an den Typen, der ist nicht von dieser Tätowiererwelt. Er sieht sich auch nicht als Tätowierer. Das war auch ganz witzig. Ich glaube, die dritte Sprachnachricht, die er mir ever geschickt hat, hat er gesagt, ja, und ich war mal ein oder zwei Jahre in meinem Leben Tätowierer. Das war eine ganz schlimme Zeit. Der sieht sich tatsächlich nicht als Tätowierer. Ne? Und wenn du die Sachen anguckst, die sehen ja auch nicht wie Tattoos aus. Das ist ja eher so Fine Art, ja, aber schon. Perfekt angepasst so. Ne?
Ja.
Aber die Sprachnachricht, die habe ich auch dem einen oder anderen vorgespielt. Ne? Also wenn einer der besten Tätowierer meiner Meinung nach der Welt sagt, er ist keiner, ja, dann weißt du, der lebt auf Wolke 97b.
Ja. Genau. Du hast eigentlich das Stichwort zur nächsten Frage geliefert. Einer deiner Hörer, Sebastian, fragt, was du, wen du für den unterschätztesten Tätowierer in Deutschland hältst. Ich dachte erst, die Antwort wäre Lars Uwe, aber es kann ja nicht sein. Unterschätzt ist er ja offenbar nicht, wenn du so oft von ihm schon gehört hast. Wen findest du unterschätzt?
Oh, fiese Frage, ey. Das sind so, da wünsche ich mir, da hätte ich mir ein paar Notizen gemacht, aber Notizen hast du en masse, ich habe hier gar nichts. Unterschätzt sind leider, Instagram sei in Anführungszeichen Dank, ganz viele alte deutsche Tattoo-Legenden, die irgendwie mit 1800 Followern rumkrebsen, so, ne? Die haben zwar zu tun, aber so in der breiten Wahrnehmung, und das ist einfach Instagram heutzutage, haben die keinen Wert. Hm. Und das ist mega traurig so. Ja, aber das ist einfach so, wie es ist. Allerdings sind die schon so lange dabei, die haben dann schon einen Kundenstamm oder so, die meisten haben zu tun. Ich habe jetzt auch noch nicht so oft mitbekommen, dass einer der älteren Tätowierer aufgehört hat, weil er nichts mehr zu tun hatte. So. Vielleicht hat er weniger zu tun, ne? Aber ja, aber daran ist Instagram schuld. So, ne?
Namen hast du jetzt nicht genannt. Absichtlich nicht?
Naja, ey, keine Ahnung. Ein Heiko Gantenberg hat wahrscheinlich nicht so viele Follower. Ein Hennes hat nicht so viele Follower. Norm Banach hat nicht so viele Follower. Marcel Christensen, den ich für einen der besten deutschen Tätowierer halte. Ich war auch vorherige Woche bei dem im Laden und dann habe ich die Zeichnung gesehen. Der macht fast nur noch ganze Fronten und ganze Rücken. Der Typ hat so viel Talent. Der ist so devot dem klassischen Tätowieren gegenüber. Wahnsinnstyp. Und also ich glaube nicht, dass der über, wahrscheinlich beiße ich mich im Arsch, wenn ich im Nachhinein nachgucke, aber ich glaube nicht, dass der über 5000 Follower hat, ne? Und vom Können her und von der Qualität müsste der 1 Million haben. Punkt. Aber er schert sich einfach nicht drum. Er postet super wenig und Instagram-Algorithmus sagt, fuck you, Alter. Wir zeigen die Sachen fast gar nicht mehr an. So, ne? Aber er hat auch seine Riesenprojekte und die Leute kommen.
Ja, und also, ne, wenn du auf Instagram guckst, tatsächlich immer Riesensachen.
Einer, ja, einer fällt mir noch ein. Das ist halt so ein Tätowierer, der hat auch super wenig Follower, aber es ist mega geiles Zeug, was der macht, aber es ist so unique. Das ist Alex Knierer aus München. Cosmic Musings, Musings, ja, genau. Super netter, cooler Typ und macht aber auch ganz abgefahrene Sachen. Hat auch so ganz abgefahrenes Hobby, so der irgendwie Astronomie und guckt sich Sterne an und so. Und das ist halt alles so in diesem Kontext arrangiert. Und keine Ahnung, der macht halt eher so Sachen, wo so Steve Byrne, also so Biomechanik-Richtung, er macht viele Filler. Und ich kenne super viele Tätowierer, die Sachen von dem haben. Aber es ist sehr unique und da tut es mir auch ein bisschen leid, dass er weniger, weil das ist sehr innovativ, was er macht, ne?
Sieht vielleicht auf den kleinen Bildchen nicht so gut aus auf dem Handy.
Nee, ich würde eher sagen, dass große Sachen bei Instagram nicht so gut wirken.
Ja?
Ja. Das hat der Ilja ja auch gesagt, ne? Der meinte, so seine Tattoos sind Instagram-Tattoos, weil die alle so handflächengroß sind. Die kommen dann fast besser rüber, ne? Aber das ist zu nischig noch.
Da würde ich ganz gern noch zwei Fragen direkt anschließen. Die eine, wo wir gerade bei Instagram und Format der Bilder sind, Saskia hier aus Köln, Tätowiererin,
Sacred Sass,
genau,
von Santa Sangre, Grüße.
Fragt, weil ihr, glaube ich, weiß, dass du das immer erzählst, dass dir das bei Instagram zu klein ist, was war denn das letzte Backpiece, das du ausschließlich bei Instagram gesehen hast und das dich trotzdem umgehauen hat?
Spontan, ich kann gar nicht konkret sagen, welcher Rücken, aber Chris Gava macht unfassbare Sachen, die mich immer wieder komplett wegbeamen. Und das wohl legendärste Backpiece der letzten Jahre, wo jeder wirklich gesagt hat, so bam, was ist das denn? Das ist von Horitomo. Und der hat das gemacht auf dem, ich glaube, Lukas heißt der, ein Schweizer Tätowierer. Das ist so eine riesen Nom-Nom-Katzen, nennt er das. Da ist so eine riesen Katze drauf. Und die hat dann so ein Fudumio auf der Haut drauf. Und das Ding ist einfach der Wahnsinn. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das bei Instagram findet. Das ist auch schon so 3-4 Jahre her oder so, oder 5 Jahre. Das ist ein Ding, was mich richtig gekickt hat. Dann mein absoluter Lieblingstätowierer mit Mick im Moment ist Luca Marmone. Aus Rom ist er, glaube ich. Auf jeden Fall ein Italiener. Der macht unfassbare Sachen. Der hat ein Backpiece gemacht. Auch so wie ich es beschrieben habe, wie man einen geilen Rücken irgendwie bescheißen kann. Das heißt, ein Riesenschädel in Schwarz-Grau. Ne, den man relativ schnell gemacht kriegt und dann ist schon ganz viel Fläche am Rücken weg. Mit einer knallbunten Schlange drumherum, auch der totale Wahnsinn. Und ein Riesenunterschied ist halt immer noch, und das erlebe ich selber in meinem eigenen Dasein, dass ganz viele Leute, die Tattoo interessiert sind, so richtige Backpieces noch nie live gesehen haben. Mhm. Ne, also es kam schon oft vor, dass ich irgendwie vor der Friederbar oder so stand und mit Leuten im Gespräch und so und dann so, ja, Rücken habe ich auch angefangen. Mein Rücken ist weit davon entfernt, fertig zu sein. Gruß an Shandor. Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Wird noch irgendwann fertig, aber ich habe Linien, Schattierung, ein bisschen Farbe und wenn ich da das T-Shirt hochmache, dann sind so super viele Leute so, boah, Alter, was ist das denn? Ne? Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den es gibt. Also Backpieces im Internet und live. Ne? Und wenn ich dann mal auf der letzten Aachen-Convention bin und dann kommt dann der, jetzt komme ich gerade auf seinen Namen nicht, meine Güte, der hat beim Luke Atkinson gearbeitet. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Sorry, Alter, wir haben vor 2 Tagen, glaube ich, noch kurz geschrieben. Boah, das kostet mich gerade an. Der kriegt auf jeden Fall von Luke Atkinson, auch eine Riesenschlange auf dem Rücken und der zieht das T-Shirt hoch, nicht total baff. Oder der Marode, der kriegt einen Rücken vom Mick. Ja, und ich glaube, ich habe 5-mal auf der Convention geschrien, so, ey, T-Shirt hoch, so, ich will das Ding nochmal sehen, ne? Weil so ein Impact, den kann halt kein Foto leisten, so, ja.
Jetzt hast du ja relativ viele Namen von bekannteren, auch international bekannteren genannt und ja. Eine Frage fand ich total gut. Jonathan schrieb, dass er manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass es fast schon ja so ein bisschen schade ist bei diesem ganzen Wissen um die bekannten und guten Tätowierern.
Ganz kurz, Jens Schnettler. Mein Gott, sorry, Jens Schnettler. Jens Schnettler war es natürlich. Mann! Gut. Einer der besten deutschen japanischen Tätowierer. Punkt. Europäischen. Punkt.
Dann haben wir das. Und jedenfalls, Jonathan fragte, ob mit diesem Wissen über all die bekannten und wirklich guten Tätowierer nicht manchmal auch so die Gefahr besteht, so Perlen aus der Region zu übersehen und ob, also ihm wird das manchmal so gehen, dass er fast schon das Gefühl hat, dann gucke ich lieber doch nochmal woanders und ja. Also ob nicht irgendwie, vielleicht auch durch Instagram und durch Algorithmen, nicht wirklich die Gefahr besteht, also die Perlen der coole Tätowierer aus deiner Stadt,
ja.
zu denen du gut hingehen kannst, an denen du solide arbeiten kriegst,
ja.
Weiß nicht, wie siehst du das? Besteht die Gefahr?
Ich sehe das so wie bei der Musik. Also ich höre mir kaum Spotify oder Tidal Playlisten an oder so, weil ich denke, das richtig Gute, das dringt eh zu mir durch. Weil ich habe einen ganz guten Bekanntenkreis, die sind musikalisch sehr stilsicher und kann auch sein, dass ich mal eine Band entdecke, die vor 5 Jahren der heiße Scheiß waren. So. Aber es dringt irgendwann zu mir durch. Und bei Tätowierern ist das, glaube ich, genauso. Ne, weil ich bin viel mit Tätowierern im Austausch und wenn ich dann höre, so, Alter, check den mal. Das ist dann so ein natürlicher Filter für mich. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas verpasse. Und ganz ehrlich, also die Tätowierung, die ich geil finde, ne, das ist japanisch, was Halligalli ist und das ist irgendwie traditionell, aber also ich bin da schon relativ festgefahren. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt nochmal ein neuer Stil kommt oder so, wo ich denke, so, wow. Der haut mich jetzt komplett aus den Latschen, weil der würde dann auch gar nicht zu meinem Kram passen. Und, aber wer weiß, also ich würde gerne eines Besseren belehrt werden, dass vielleicht noch irgendwann was kommt. Aber das hat zum Beispiel, also der Letzte, der mich dahingehend total umgehauen hat, war Luca Mamone tatsächlich. Der hat nämlich Folgendes gemacht. Der hat einen Arm gemacht und der hat dann quasi so eine Scott Sylvia oder Rubendahl-ähnliche Schlange in knallbunt. Und der Hintergrund sind dann nicht Wolken oder Wellen, sondern einfach nur total tief ausgearbeitete, schwarz-graue, weich schattierte Schädel, so wie Philipp Lödi macht. Mhm. Und du denkst so, und das hat einen super Kontrast, ne? Also statt Wolken oder was, ne, wo du schwarz-graue hast, macht er einfach Schädel. Und das hat so geknallt und ich dachte so, Alter, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, Moment, aber der und der hat das auch schon mal vorher gemacht, ne? Da war ich wirklich letzte Mal, da habe ich mir echt an den Kopf gepackt und dachte so, Alter, das ist doch die geilste Kombi ever. Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen und warum noch kein anderer Tätowierer? Aber fucking Wizard Luca Mamone. Ja.
Okay, und wenn jetzt interessierte Hörer und Hörerinnen so ein bisschen Geschichte nachholen wollen, ne? Du sprachst eben von Musik. Weiß ich nicht, wenn jetzt so in der Welt, in der wir uns bewegen, irgendwie Punkrock, Hardcore und bei dir auch noch viel Metal. Da gibt es ja im Grunde genug Leute, die sich da irgendwie als, ja, oder der Geschichtsschreibung verschrieben haben.
Gruß an Andreas Köhn.
Zum Beispiel, genau. Damit hast du auch schon einen Teil der Frage beantwortet. Ob du eine Idee hast, fragt Nils, wie man so Lücken bei den Klassikern, also bei dem Wissen über Klassiker, schließen könnte und ob es da irgendwie sowas Ähnliches gibt wie, naja, quasi Handbücher der Tattoo-Geschichte, die du empfehlen würdest.
Folgt Andreas Köhn, folgt Köhn Publishing. Also da tauchen selbst noch Namen auf, von denen ich teilweise noch nie was gehört habe. Ein ganz spannendes Projekt, was Andreas jetzt rausbringt, da freue ich mich sehr drauf. Unseen oder Unknown, irgendwie so heißt das Buch. Und da sind Arbeiten von den weltweit besten Tätowierern, viel aus Europa, aber auch ganz viele Amerikaner, weil Andreas hat die Wahnsinnskontakte und Freundschaften. Da sind Arbeiten zu sehen, wahrscheinlich auch großflächige Arbeiten, die noch nie auf Instagram oder überhaupt veröffentlicht wurden. Und das finde ich total spannend, ne? Von so richtig, ne? Und wo man sich natürlich fragt, so, wenn du einen mega geilen Rücken machst, irgendwie als Ami oder so, warum postest du den nicht? Aber da gibt es diverse Gründe, ne? Was mir Marcel Christensen mir erzählt hat vor ein paar Tagen, der meinte so, ey, ihm ist einfach irgendwann das Handy abgeschmiert, wo alles drauf war, alle seine Fotos. Bam. Ganz, also lapidarer Grund so, aber dann ist halt nichts mehr da. So, ne? Und aber so ein richtiges Buch gibt's vielleicht, aber weiß ich gerade nicht.
Ich weiß noch, ich habe von meiner Mama, glaube ich, Ende der 90er zu Weihnachten dieses...
Die war auch Tätowiererin, ne?
Meine Mutter, genau, die war, genau. Nee, aber tatsächlich, was den Jungen interessiert hat, hat die Mama auch interessiert. Dann habe ich zu Weihnachten so ein Buch bekommen. Das hieß, glaube ich, Meister des Tattoo. Und ja, da waren irgendwie so alle namhaften der Tätowierer der, weiß ich nicht,
der 90er.
Der,
ne?
90er. Eher Europa, aber auch ein paar Amis.
Ja, ich kenne so die Fotos. Ich habe damals, als das rauskam, ein Tätowiermagazin.
Genau.
Da gab es ein ewig langes Feature zu. Und ja, da zu arbeiten, oder da war Luke Atkinson groß drin, da war, ja, glaube ich, die Yvonne von Blut und Eisen, ja, die damals schon so richtig massiv schwarze Sachen hatte, Blackwork und so weiter und so fort.
Übrigens auch eine tolle Folge von dem Augen zu und Augen durch zu Podcast. Und durch
mit Yvonne von, ja, Blut und Eisen, unbedingt mal hören, ja, auf jeden Fall. Gruß. Wie war die Frage? Ach so, dieses Buch, ja, aber da sind auch Leute drin. Ja, da ist zum Beispiel, den habe ich Jahre später mal in Berlin getroffen. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Slim D hieß der damals. Paint House Tattoo in Friedberg.
Ja.
Und der hatte auch so einen totalen abgefahrenen Ami-Arm. Und der hat auch damals echt so Ami-Sachen gemacht und so. Und dann habe ich Jahre später mal zufällig, ich musste eigentlich nur auf die Bahn warten in Berlin. Auf einmal war da so ein Tattoo-Studio, bin ich rein. Und dann steht er da, ich so, du bist doch Slim D. Und er so, so nennt mich überhaupt keiner mehr. Also aus welchem Jahrzehnt bist du denn? Ich so, naja, ich habe 96 angefangen, Tattoo-Magazin. Und er so, ah, das ist ja cool und so, ne? Aber so ein Almanach, wo die ganzen Verschollenen drin sind oder so, ey, keine Ahnung. Ne?
Ja, komm, dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, anhand von Tobis Frage, und bitte schnell antworten, ohne groß überlegen. Oh, da du dich ja auch selber als Tattoo-Sammler verstehst, ja, die Top 5 Tätowierer als Sammler. Also Wumbaden, das war die Frage, was sind die Top 5 Tätowierer als Sammler? Sprich, also ich gehe davon aus, die Frage ist so gemeint, was sind so die Top 5 Tätowierer, von denen willst du was haben? Oder hast du schon was, wo du sagst,
ja,
denen kann man gut hin?
Okay, ja, ich habe was von Jeff Zuck, ich habe was von Dan Sinnes, das wären mehr als 5. Ich habe was von Mike Rubendahl, ich habe was von Seth Wood, ich habe was von Tim Lehigh, ich habe was von Jacob Redmond, ich habe was von Chris Detmar, ja.
Ich glaube, sind wir bei 6.
Ich habe was von Doberman. Ich will noch was von Luca Momona haben und von Mick. Und dann kann ich glücklich in die Kiste.
Okay. Das ist in Ordnung, wenn nach 5 gefragt wird, 8 zu sagen.
Und ich will, glaube ich, auch noch irgendwas vom Osti, will ich, glaube ich, noch was haben.
Vom das kann ich total gut verstehen.
Ja, ja.
Und so ein Reaper, wo, ja, die Haut irgendwie so weggezogen ist. So ein 80er-Jahre-Metal-Plattencover,
ja,
im Grunde.
Ja, ja.
Super geil.
Ja. Ich hätte auch noch Bock auf was. Also das wäre halt so Kleinscheiß. Ich habe halt auf der linken Rippe einen Tiger von Tim Lehigh. Und da dachte ich so, boah, wie geil wäre das. Was für eine geile legendäre Kombination. Wenn, keine Ahnung, Henning Jorgensen oder ein Alex Reinke da einfach noch so ein paar kleine Ahornblätter dazu machen würde oder so.
Ich weiß Katzenminze. Nicht, so ein Büschel Katzenminze oder so.
Katzenminze?
Ja.
Was ist denn das, Alter?
Beruhigt man, glaube ich, Katzen. Aber wo du Tiger sagst?
Wie sieht denn Katzenminze
keine
aus?
Keine Ahnung.
Was weiß ich? So ein Schäber, ne?
Genau.
Schäbers Katzenminze.
Irgendwie sowas.
Ja, also, ja, aber so für großflächige Tätowierung, ich glaube, Luca Momone. Nein, ich habe wieder einen vergessen, der taucht jetzt zum dritten Mal auf. Ich glaube, meinen rechten Oberschenkel habe ich noch Platz und ich hätte noch gerne eine Verbindung zu meinem Adler auf den Rippen auf der rechten Seite und dem habe ich das auch schon mal gesteckt. Sorry, Marode, ich hatte mit dem Marode, ach scheiße, von Marode will ich auch noch was.
Jetzt bist du bei 9, einen kannst du noch.
Ja, und Marcel Christensen.
Okay.
Weil das ist für mich gerade im Moment der, ja, also was heißt der beste deutsche Tätowierer, aber den ich am meisten feier im Moment, ja.
Bleiben wir doch bei
Und Frank Lifetime ist auch so geil.
Ja, stopp, jetzt hast du ja 11. Geht, Frage war 5.
Ja. Nicht 50. Das ist die Katzenminze, die triggert, die hat irgendwas bei mir getriggert.
Ja, dreht sich um die Wirkung, wenn man zu viel davon nimmt. Jetzt mal vielleicht von der Arbeit weg.
Von der Arbeit weg? Was
von der Arbeit der Tätowierer weg hin zu der Mensch.
Ja.
Der Tätowierer als Mensch.
Mhm.
Welcher Tätowierer erzählt die besten Geschichten und bei wem macht es am meisten Spaß? Und ich glaube, Anna, geht es weniger um die Arbeit an sich. Auch zwei Fragen von Tobi.
Ich habe letztens Kai Schmidt von Kylitos Way zum ersten Mal kennengelernt. Der erzählt auf jeden Fall richtig coole Stories. Und das ist auch ganz witzig, weil ich verfolge den Typen seit 25 Jahren, der damals 96, 97, da hat er schon mega Tattoos abgeliefert. Mhm. Und ich komme ja selber aus dem Ruhrpott oder habe damals noch im Ruhrpott gelebt und ich habe den Typen letzte Woche zum allerersten Mal in meinem Leben in Natura gesehen. Und der war super nett, wir kamen super aufeinander klar, der hat mir eine Originalzeichnung geschenkt, der hat sofort seine Hose runtergelassen, weil hat er mir seine Mickbeine gezeigt. Es ist eher so, ja, ach, da gibt es diverse Stories. Also ich habe mich von Jeff Zuck zum Beispiel tätowieren lassen. Einer der besten Tätowierer der Welt, meiner Meinung nach. Der postet auch ab und an nochmal so Backpieces, die er in den 90ern gemacht hat. Die sind 30 Jahre alt. Und du siehst sie und denkst so, Alter, das Ding will ich jetzt haben. So geil sind die noch, ne? Und der hat beim Detmar gegästet, Guestspot gemacht. Und der hat auch eine mega Rippe vom Mick. Die hatte ich letztens in einer Insta-Story gepostet. Für mich das beste Tattoo, was ich jemals gesehen habe. Absolut mindblowing. Und der saß vor mir und ich wusste, der hat Rippen voll. Und der ist schon echt voll. Hat auch einen Arm, ziemlich alt. Und dann im anderen Unterarm hat er noch gar nichts gehabt. Und der tätowiert seit, das war vor 10 Jahren oder so. Und da hat er schon 25 Jahre tätowiert oder so. Ne? Und ich meine so, ey, was ist denn mit deinem linken Unterarm? Warum lässt du den nicht tätowieren so? Und dann meinte er so, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich so, du kannst dich seit, wann hast du den rechten Arm gemacht? Ja, vor 20 Jahren oder so. Ich so, okay, seit 20 Jahren kannst du dich nicht entscheiden. Er so, ja, aber ich glaube, so langsam habe ich's. Ich so, okay, was wird's denn? Er so, Schädel. Und ich so, alright, Alter, ne? Braucht man schon mal 20 Jahre ohne Nachtruhe. Ne? Schädel ist gut. Ich war mal umgekehrt fasziniert von einem Tätowierer, weil der so extrem ruhig und beruhigend auf mich wirkte. Das war fast, und das war Thomas Hooper in New York, auch einer der besten Tätowierer der Welt. Der hat halt, ja, also wenn der Prozente kriegen würde, dann wäre der, glaube ich, Multimillionär, weil der hat die Mandalas, die heutzutage jeder kennt und jeder irgendwie hat und jeder will, der hat die eigentlich so auf den Weg gebracht. So in dem Sinne, wie man die jetzt so kennt. Und der hat mir tatsächlich auch so ein Ding hier ans Handgelenk gemacht vor über 10 Jahren in New York, bei New York Adorned. Und ich habe einen traditionellen Arm. Und da meinte ich zum Kumpel, ja, ich will mir was Kleines, so Handansatz machen lassen oder so. Und er so, ja, warte. Und ich so, weil Mandala, das der Begriff, der, ich weiß gar nicht, ob ich den damals kannte. Ich kannte nur diese Hooper-Muster.
Ey, ich kannte das nur, dass das, was man im Vertretungsunterricht den Fünftklässlern gibt, damit die ruhig sind. Ja, wir malen mal aus.
Ja, stimmt. Ne? Und selbst das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Ja. Und dann meine ich so, ja, Tribal. Und er so, Alter, du hast einen mega geilen Arm. So, was willst du denn mit Tribal, Alter? So, ne? Und das war irgendwie krass, weil ich hatte einen Termin mit ihm gemacht. Ich war halt in New York und kam dann samstags zu New York Adorned. Und da war Walk-In. Vom Laden war gefühlt 80 Meter Schlange. Und ich dachte so, boah, fuck, Alter, so ein Stress. Ich krieg als Nicht-Tätowierer, und das war vor über 10 Jahren, den Handansatz tätowiert und da ist nur Stress im Laden. So, und dann bin ich da rein und Thomas Hooper, der hatte damals auch noch so super lange Haare, so ein Riesenbart, komplett zugehackt, so. Der wirkt halt sehr, sehr in sich, sehr zen, würde ich mal behaupten. Der saß da echt wie so ein Buddha in der Mitte und meinte so, ja, ja, meint er so, ey, wir machen unser Ding hier, alles easy, alles entspannt so. Und dann meint er irgendwann so, bist du Tätowierer? Ich so, nee. Und er so, ah, ja, dann warten wir einen Moment. Und dann kam er nach einer Viertelstunde wieder und geht mit 10 Entwürfe, 10, für so ein kleines Ding am Handansatz so, ne? Und ich so, ja, das ist cool. Und können wir das vielleicht so schattieren? Er so, auf jeden Fall kein Problem. Ich so, warte. Und dann geht er so noch hin. Ich so, warte mal kurz. Warum hast du mich denn gefragt, ob ich Tätowierer wäre? So. Also jetzt gesagt, dass du Tätowierer bist, hätte ich dir einen Entwurf gegeben. Ja. Und dann hat er mich tätowiert an der Hand. Und zwar mit einer Rotary-Maschine. Damit wurde ich auch noch nicht tätowiert. Und das war so, der war so total ruhig. Hat so ganz ruhig noch, soll man noch was essen? So, ich kenne einen guten veganen Laden um die Ecke. Der war damals schon Veganer. Hat sich voll Zeit genommen, haben wir was gegessen und dann hat er so ganz ruhig drumherum Tofu Babu, ne, irgendwie Walk-In und ich habe mich gefühlt wie mit dem, wie in so einer Bubble. Der hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Das war total geil. Und ich habe es echt total selten, das ist ganz, ganz weird, dass ich nach einer Tätowierung sofort denke, so, boah, geil. Geil, dass ich die habe, genau so. Ich brauche immer Zeit, um mich zu gewöhnen. Manchmal dauert es Jahre. Ey, keine Ahnung, so, ne? Und weil, da war es sofort, weil die Erfahrung so geil war. Ne, ich habe den Typ echt am Ende umarmt so und habe mich fürs schöne Tattoo bedankt. Also genau, der hat nichts erzählt groß. Der war einfach nur ruhig und bei der Sache. So, das war geil.
Warst du da auch überrascht, weil du den ganz anders vorgestellt hast? Oder gab es da das nicht?
Den habe ich mir genau so vorgestellt tatsächlich. Okay. Ne?
Gab es das denn mal?
Weil vor allem, wenn du die Arbeiten siehst, wie minutiös das ist und so und wie detailliert, da kannst du nicht irgendwie so ein halb besoffener Typ sein, so Oliver Pecker oder so, rumschreit, ne? Dem ich übrigens fast mal einen auf die Fresse hauen wollte in London auf der Convention, als ich von Mike Rubendahl tätowiert wurde. Da hat der sich, weißt du, Hooper, total zen. Und wer sitzt neben ihm? Und die beiden sind super befreundet. Es gibt ja auch dieses YouTube-Video, wo sich beide abwechselnd die Palms, die Handflächen tätowieren. Und Hooper sitzt da ja, ne? Augen zu. Und Pecker. Und die beiden waren neben mir, ne? Ey, und ich nur so, what the fuck, ey, so, ne? Und ich so, ey, Rubendahl, ey, was ist los mit dem Typen so? Warum kommt denn der Hooper mit dem Clan? Er so, Alter, der ist an und der andere ist aus, ey. Was soll denn sein, so, ne? Ey, der ist mir so auf die Eier gegangen.
Wahnsinn. Ja, es ist aber eigentlich ausgleichende Gerechtigkeit. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der die Erfahrung mit dem Shop-Guy beim Seemann mal gemacht hat, 2014.
Das will ich hoffen.
Da ist sowieso ein Typ im Vorzimmer, der die ganze Zeit auf Sendung ist.
Der pennt die ganze Zeit, aber wenn er an ist, dann ist es richtig schlimm, Alter. Dann schreit er nur. Und
kitzelt die Leute, wenn sie am Bein tätowiert werden.
Habe ich das bei dir gemacht?
Nee, aber bei einer uns beiden bekannten Dame.
Wer denn? Dani.
Ja.
Ja, Gruß. Mensch.
Ja. Genau.
Deshalb meldet sie sich. Genau. Seit 12 Jahren. Ja. Komisch.
Hat dich denn einer mal so richtig überrascht? Fand ich eine schöne Frage von Saskia, also Sacred Sass. Von welchem Tätowierer warst du menschlich gesehen am meisten überrascht, weil du ihn oder sie dir ganz anders vorgestellt hast?
Ganz anders nicht. Ich war von Mike Rubendahl extrem angetan. Also der macht mit die besten Tattoos der Welt. Der hat mit den besten Tattoo-Shop der Welt, Kings Avenue in New York und in Massapequa in Long Island. Und ja, also ich dachte jetzt nicht, dass das irgendwie so ein Hallodri-Feier-Typ ist oder so. Also gar nicht. Zumal ich den, da muss ich nochmal zurück, ich war jetzt schon in London, wo er mich tätowiert hat, aber ich habe den 2004 bei New York Adorned getroffen. Da war ich erst einmal in New York. Und war samstags nachmittags, Nieselregen, ich bin da irgendwie rumgerannt und irgendwie alles kacke so, was machst du? Und dann war ich bei New York Adorned und komm da rein und die waren gerade am Zumachen so halbwegs. Und da waren Troy Denning, Chris O'Donnell und Mike Rubendahl. Also alles absolute Tattoo-Legenden so. Und ja, 2004 war noch anders. Und ich meine so, ja, ist auch Tätowierung und so. Ne? Und ich habe meinen linken Arm vom Hennis gezeichnet. Die so, oh ja, geil, ey, das ist ja so, das ist ja Pacheco, Alter. Das ist ja genauso gut und Wahnsinn und so. Ne? Und das ist noch was. Und ich so, ja, ich habe den rechten Arm von Olli Lonien in der Mache. Den kennst du wahrscheinlich. Und er so, ah, Olli, mit dem habe ich in Mailand nebenan gearbeitet am Stand. So. Dann sind wir noch ein Bier trinken gegangen. So. Da habe ich schon gemerkt, so, okay, total netter Typ. Und dann wurde ich, weiß nicht, 2011 oder 2012 war ich in London auf der Convention. Haben einen Termin mit Rubendahl gemacht. Musste vorher, weil er bei Henning Jorgensen irgendwie gespottet hat und der hat die Orga für den irgendwie übernommen hier in Europa, weil die da super Freunde sind. Da musste ich zu Western Union in Ehrenfeld, was ja so eine totale Geldwäschebank ist, ne? Neben mir so ein Russe mit 100.000 Euro, neben mir, ich so, was geht hier ab so, ne? Krass. Und dann musste ich meine Euro in dänische Kronen tauschen und irgendwie dahin überweisen. Das PayPal war noch nicht so, nee, ne? Und
wahrscheinlich auch der Grund, warum Western Union zumindest in Ehrenfeld jetzt zumacht, dank PayPal.
Genau. Und dann kam ich da an. Ich meine, es ist fucking Mike Rubendahl. Es ist einer der legendärsten Tätowierer der Welt. So. Und es war 7, 8 Jahre später. Und ich komme an und er so, we met in New York before, right? Und ich so, das weiß der noch, dass wir vor 8 Jahren mal ein Bier trinken waren für eine halbe Stunde. Fand ich mega cool. Der hatte mit als einziger eine Liege auf der Convention, auf der London Convention. Ja. Und war einfach der entspannteste, netteste Typ ever. War tatsächlich auch das mit, also seine Tattoos waren so meine teuersten Tattoos. Ne? Also da ging es Richtung vierstellig. Aber du hast halt was dafür bekommen. Ultra professionell. Und was noch ganz geil war, ich war mit meinem Kumpel Ole Wittmann da. Acker Nachlass wahrlich. Grüße. Und naja, den Abend vorher, wir waren in London und ich penne in der ersten Nacht im Hotel nie so wirklich gut. Haben da auch noch spät indisches Curry gegessen, ein paar Bier und so. Ne? Und hat dann nicht so geil gepennt die Nacht. Ne? Dann noch ein bisschen nervös. Wir sind am nächsten Tag von Rumsal tätowiert und so. Genau, und dann meinte Mike so, stell dich mal auf die Liege, ja. Und da habe ich mich hingestellt und dann hat er den Kopf Stencil gemacht von der Schlange aufs Bein und den Rest so mit so einem Marker, mit so einem Stift. Und der Stift hat so krass nach Aceton oder irgendwas gerochen, ich weiß nicht, was das war, dass ich zu Ole meinte, der ein paar Meter weiter stand, meinte ich so, Ole, hol mir mal einen Snickers und eine Cola. Er so, schnell. Und er so, was ist los? Ich so, Alter, ich glaube, ich krieg gleich Kreislauf, ich falle hier hin. Er so, Alter, der zeichnet auf dir, ne? Du kriegst gleich das halbe Bein von dem tätowiert. Und ich so, mach einfach schnell. Mir war echt super schummerig und Mike so, alles klar. Ich so, geht so. Und er so, dude, ey, I'm drawing. So. Und dann hat er mich tätowiert und war alles cool. Ich lag halt, wie gesagt. Ich musste nicht total verrenkt auf so einem Stuhl da liegen. Und da habe ich noch Shandor Jordan kennengelernt, der kam zufällig vorbei. Und ich so, ey, du bist doch Shandor Jordan. Und schau nur große Augen, so, Alter, du wirst gerade von Mike Rubendahl tätowiert und du zappelst da rum, so.
Kann ich mir kaum vorstellen bei dir.
Ja, im Nachhinein ist ein bisschen peinlich, aber Mike halt ultra professionell, hat mich dann noch gefragt, so, worum es denn in Eier von Satan geht, diesem Tool-Song, ne? Das ist ja so deutscher Text, da muss ich dem das übersetzen. Und er so, wie, das ist ein Kiffer-Rezept, Alter, das klingt wie Hitler. Und ich so, ja, ja, und so, ne. Und und ein paar Jahre später.
Und keine Eier.
Und ein paar Jahre später habe ich mich von ihm den Kehlkopf tätowieren lassen bei Henning Jorgensen. Und er auch wieder, ich glaube, der hat mich sogar mit Namen begrüßt, so. Und ich so, das gibt's doch nicht. Ne? Und er meinte so, wie ist die Schlange? Ich meine, er macht im Jahr wahrscheinlich 100 Schlangen. Und das war schon wieder 7, 8 Jahre her. Weil so 800 Schlangen später sagt so, wie geht's, also krasser Typ. Also der ultra netteste Typ in dem ganzen Business und mit der Beste, so. Wahnsinn. Also die Kombi, da ziehe ich absolut meinen Hut vor.
Damit hast du auch die Frage beantwortet, was das teuerste Tattoo war, was du bisher gekriegt hast, auch von Saskia.
Ja, war schon so, aber ich habe nicht einen Moment gedacht, so, das war jetzt zu teuer oder so, sondern es war einfach rundherum mega geil.
Ja,
und die Schlange auf meinem Bein ist, glaube ich, so mit noch mein Lieblingstattoo.
Ja. Saskia und Carlos, in dem Zusammenhang passt das ganz gut.
Carlos to die for wahrscheinlich.
Genau, ja. Genau. Würden ganz gern wissen, was dir denn deine heiligste oder emotional wertvollste Tätowierung ist. Ich ahne, was die Antwort ist.
Ja, einmal so mit meinem letztes, Johnny.
Ja. Das wäre
mein Name von meinem Hund auf dem Rippenbogen oben, vom Jens Gößling. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und tatsächlich auch das Ding von Jeff Zuck. Weil Jeff Zuck hat mir eine brennende Ratte aufs Bein tätowiert. Mit einer Banderole. Also eine Ratte aufgespießt mit brennenden Augen. Und mit einer Banderole noch. Und da hatte ich ihm gesagt, so was da rein soll. Und zwar, Walter war hier. Und er so, Walter war hier. Ne? Walter was hier. So. Aha. Und er hat mich so tätowiert und meinte irgendwann so, ey, ich frage nie also nach Motiven so, aber what's the point? Weißt du, what's the fucking story? So.
Gepellte Ratte und Walter war hier.
Ja, und dann habe ich ihm gesagt, dass mein Opa halt im Krieg war, im Zweiten Weltkrieg halt relativ schnell desertiert. Also
sehr gut.
Er hat sich verpisst und hat dann irgendwie 2 Jahre in irgendwelchen Kellern verbracht mit ein paar Kumpels so. Und Keller, aka Ratten sind anwesend. Und die haben dann relativ schnell rausgefunden, oder die wussten es schon, dass wenn die abends pennen wollten, hat sich mein Opa halt, tja, ging so wahrscheinlich reihum, ne? Heute bist du mal dran. Eine Ratte gefangen, einen Nagel durchgehauen an die Wand und die Augen ausgebrannt. Weil, wenn Ratten schreien, hauen alle anderen Ratten ab. Und Jeff zuckt nur so, wow. da war der so ein, ja, Er hat mir gesagt, dass er nach 20 Jahren Schädel auf den Unterarm will. Ich habe das erzählt. Und wir haben uns gut verstanden.
Ja, außerdem lieben noch Amis bestimmt so eine Geschichte. Oder Opa, Zweiter Weltkrieg.
Ja, brennende Ratten. Keller, so. Ja,
besser geht ja
die kaum. Deutschen halt, ne?
Wo wir gerade bei schummrigen Kellern sind, kurioses.
Was machst du heute Abend noch?
Genau, gleich noch Stiefelknecht.
Ja.
Weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
Corona, Alter.
Gab es mal einen kuriosen Ort, an dem du dich hast tätowieren lassen? Auch Frage von Saskia.
Also morgens um 6:30 von Tom Grundmann, damals noch bei Elektrische Tätowierung in Köln. Da hat er mir eine Träne auf dem Finger gemacht, die man nicht mehr so wirklich sieht, bei ihm zu Hause. Und ich habe ihm auch was tätowiert. Sagen wir so, die Umstände waren etwas, also eine Wohnung ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, aber ich glaube eher so der Zustand, in dem wir uns befunden haben. Der war schon, das war schon sehr ungewöhnlich. Aber ansonsten, lass mal überlegen. Ach so, doch, meine linke Halsseite, auch eines meiner Lieblingstattoos von Jacob Redmond. Mhm. Der war bei Purple Sun Tattoo zu Gast in Brüssel. Das war vor Paris Convention, der hat irgendwie einen Draht zu denen. Und dann habe ich unten gewartet und dann kam er runter und meinte, so, was willst du? Ich so, ja, Schlange mit einer Glocke am Hals. Und er so, ja, okay, ein bisschen tricky da reinzuzeichnen, aber kriegen wir hin. Ich bereite mal vor, so, komm gleich wieder. Ja, dann 20 Minuten später höre ich nur von ganz oben irgendwo aus dem Treppenhaus so, kannst hochkommen. Ich so, ja, okay, und mich da hoch. Dann schon Flur, war es schon ein normales Wohnhaus. Und dann die Butze, echt so 25 Quadratmeter Bude unterm Dach. Matratze auf dem Boden, wo der gepennt hat. Daneben irgendein Stuhl. Ne, alle seine Klamotten lagen da rum. Die Dusche war auch so halbwegs versifft. Ich glaube nicht, dass Jacob die versifft hat, aber das sah da halt so aus. Ja, und da hat er mir einfach den Hals tätowiert. Und da saß ich da auch und dachte so, boah, ey, wenn das jetzt meine Mutter sehen könnte. Also wirklich, der totale Drecksloch, weißt du? Ich schreibe den an aus Kalifornien, ne, der kommt und so. Und dann sitzt du da letzten Endes. Das war schon richtig geil. Und ja, an dem Tattoo war auch sehr geil. Wie gesagt, der hat mir die Zeichnung gezeigt und es war so quasi so ein Filler, das musste da irgendwie rein und ich habe da nichts erkannt auf der Zeichnung. Zwischendurch meinte er so, ja, ich mache auch nochmal irgendwie so einen roten Kreis, irgendwas und ich so, Alter, ich sehe ja nichts und der ist super schnell, hat einfach durchtätowiert und ja, also letzten Endes habe ich es dann erstmal so wirklich gesehen in voller Blüte, als das Ding fertig war, auf dem Handy halt und ich habe sofort geliebt so. Mhm. Und das war cool.
Daran vielleicht anschließend, bestes Erlebnis, das du mit einer Tätowierung verbindest? Das ist eine Frage von Nick und Montana Mike und natürlich auch, wo Ying ist auch Yang, eine Scheißerfahrung, beziehungsweise vielleicht einen arschigen Tätowierer, von dem du dann richtig enttäuscht warst, auch eine Frage von Nick.
Ich nenne jetzt keine Namen, ganz absichtlich, weil andere Leute haben andere Erfahrungen mit denen gemacht, aber es gab mal auf der Aachen Convention, also es hat sich so ereignet, dass, also amerikanische Tattoo-Legende, so, ne, ist halt so und ich schätze den sehr und ich wollte halt noch so eine kleine Rose auf der Hand von ihm haben und ja, also der Typ war halt so anti und grummelig, dazu war ich noch so ein bisschen verkatert vom Vortag und so und mir schien es so, als hätte der null Bock da drauf, so, ja, yeah, we can do it, yeah, okay, half an hour, bla 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 und dann stand ich da, hab 3 Minuten überlegt, nämlich hingegangen und hab gesagt so, sorry, ich, also so hippie-mäßig und blöd das irgendwie klingt, ich fühle es irgendwie nicht. Ich bin auch noch verkatert, also ich habe es dann so ein bisschen noch so in meine Richtung gelenkt und so und ich wollte einfach aus der Situation raus, das war einfach so, das hat halt nicht gepasst. Und der hat glücklicherweise genauso cool reagiert, wie als er mir das Tattoo gemacht hätte. Also, okay. Und das war's. Ne, der war jetzt noch nicht mal pisst oder so. Der hatte irgendwie 3 Linien gezeichnet oder so. Und ja, und ich habe auf der rechten Halsseite, da nenne ich jetzt auch nicht den Namen, aber da... Das Ding ist ein bisschen zu dunkel geworden. Und das war auch der Grund, warum ich den Rest vom Hals oder in der Mitte halt auch was machen lassen habe, um das so ein bisschen aufzufangen. Ich hatte das eigentlich gar nicht vor, aber so ist es halt. Und das Lustige ist, dass Jacob Redmond, den hatte ich das damals, als mir, also der hat mir das dritte, also das letzte Piece auf den Hals gemacht, auf der linken Seite. Und da habe ich ihm so das erzählt und dann meinte er so, Alter, guck meinen Hals an. Und er hatte auch ein Hals-Tattoo von einem richtig geilen amerikanischen Tätowierer, den man echt feiert. Und das Ding ist auch viel zu dunkel. Und er so, we're in the same boat, what can I do? Ich so, ja, mach den Rest des Hals. Er so, pff, kein Bock drauf. Keine Ahnung. Ja, das waren so, Ja, das war irgendwie. Aber passiert, ich habe über 40 Tätowierer auf mir drauf. Meistens was cool. Passiert halt, ne? Vor allem, wenn du so Termine vorab machst, fährst irgendwo hin. Also der meine rechte Halsseite gemacht hat, das war auch in London. Das wurde ewig geplant. Ich habe den Typ vorher nie gesprochen. Ja, das ist dann halt so, ne?
Bestes Erlebnis?
Ja, Mike Grubendahl. Ne? Also das, was ich eigentlich schon beschrieben habe. Ne?
Dachte ich
mir. Olli Lonien, der ganze Arm, war auch cool. Ja, ich habe halt Tätowierungen, die halt bitter erkämpft waren. Ne? Also ich habe mir in einer Sitzung die linke Rippe machen lassen von Tim Lehigh, in einer Sitzung danach nach Hause geflogen, 14 Stunden. Oder der Shandor, der hat in Norwegen meinen Rücken angefangen, Linien. Ich habe halt einen relativ proportionalen, etwas längeren Oberkörper. Also bei mir ist richtig viel Fläche auf dem Rücken. Ein halber Arsch und dann am nächsten Tag irgendwie nach Hause fliegen mit einem komplett offenen Rücken. Wo du einfach sagen musst, Plöger, Alter, selbst schuld.
Das waren noch die längsten Sitzungen, die du hattest, ne?
Würde ich noch nicht mal sagen.
Was war denn die längste?
Ach, keine Ahnung. Also als der Hennis meinen Arm gemacht hat, so Unterarm, dann waren es auch mal, weiß nicht, 5 Stunden oder so. Aber so Unterarm und so, das geht ja alles. Ne? Mhm. Aber ich glaube, mit härteste war Tim Lehigh die Rippe. Ne? Auch null Betäubung oder sonst sowas, gar nichts. Ne? Also 3,5, 4 Stunden ganze Rippe. Das war schon tough.
Würde ich ganz gerne noch so ein paar Fragen zu deinen Tätowierungen, bevor wir vielleicht zum Podcast kommen.
Ja.
Dankeschön. Gibt's Tattoos, die du wirklich bereust oder so auch covern lassen würdest? Fragt Nick. Und Sebastian fragt, ob du dich satt gesehen hast an einigen Arbeiten an dir selbst. Das ist ja im Grunde eine Frage.
Ich habe was covern lassen und zwar auf meinem rechten Unterarm. Und da schlagen jetzt wahrscheinlich der ein oder andere die Hände über dem Kopf zusammen.
Ja.
Von Dave Fox. Das ist eigentlich ein mega geiler amerikanischer Tätowierer so. Aber ich habe von dem, da hatte ich noch nichts auf dem rechten Arm und da hat er mir irgendwie auf der Convention in Köln, die es gar nicht so oft gab, das war so 2002 oder so, 2003, da war der da und der sah auch echt so ein bisschen angeschlagen aus. Ich weiß nicht, ob der gesoffen hatte oder so, ne? Und der hat mir dann einfach so eine Teufelsfratze auf den Unterarm gemacht und die war irgendwie zu dunkel und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich, weiß nicht, 3 Jahre später oder so, vom Olli Lonien mir den ganzen Arm abgeholt und der hat so quasi drumherum gearbeitet. Das sah okay aus, aber irgendwie hat das nicht gepasst. Und dann habe ich mir ein paar Jahre später vom Jens Seemann einen Pantherkopf drüber machen lassen, frontal. Der auch immer so echt super da reinpasst. Mhm. Und was ganz cool war, während der mir den Unterarm gecovert hat, also erstmal vom technischen Ablauf her, das war ganz spannend, weil, wie gesagt, ich war beim Jens ja Shop-Guy. Das heißt, ich habe den jeden Tag gesehen. Und das Ding drunter war echt ziemlich dunkel so, ne? Und dann haben wir die Augen gemacht und da drunter war es halt, ich meine, Augen müssen strahlen beim Panther so, ja, ne? Und darunter war immer noch ziemlich dunkel und dann haben wir tatsächlich 2 Schichten weiß gemacht. Ne? Weiß abheilen lassen, nochmal weiß rein, abheilen lassen und dann erst ein bisschen Farbe rein. Und das hält jetzt halt seit, weiß nicht, 10 Jahren oder so halbwegs. Ne?
Und hält gut.
Ja, ja, voll.
Also hat auch nichts von einem Blastover oder so. Ne?
Ja, genau. Wenn du die Zeit hast, ist mega geil. Ich meine, 2 Schichten weiß machen, abheilen, ne? Dann kannst du wieder zaubern so. Und was während des Tätowierens ganz spannend war, ich irgendwann zu Jens so, Alter, wo gibt's denn überhaupt noch Panther so? Und er so, pff, keine Ahnung, so, ne? Afrika irgendwo, ne? Ich gegoogelt. Und es gibt Panther in der freien Wildbahn noch auf in zwei Orten ne, auf der Welt. Das ist einmal in Afrika, im Kongo oder so. Und in Indonesien im Uang Kolong National Park.
Mhm.
Und ich bin fast hinten rüber gefahren. Ich guck den Jens an. Er so, was ist denn mit dir los? Hast du im Lotto gewonnen? Ich so, Alter, ne? Und er so, was ist? Ich so, im Uang Kolong National Park, da war ich.
Mhm.
Vor ein paar Jahren. Alleine. Weil ich mich mit meinem Kumpel Chris Don in Jakarta treffen wollte. Der war noch irgendwo im Iran. Don't ask, der hat für so eine NGO gearbeitet. Ich hatte eine Woche, musste ich Zeit totschlagen. Und dann kam ich auch wieder und meinte so, wo warst du? Ich so, ich war im Uang Kolong National Park. Und er so, Alter, ich lebe hier seit 10 Jahren. Wo ist das? Und ich so, ja, auf der Landkarte gezeigt, da. Er so, warum bist du denn da hingefahren? Ich so, keine Ahnung. Ich muss eine Woche Zeit totschlagen. Und war da echt komplett alleine. Und irgendwie 7 Jahre später tätowiert mir Jens den Panther. Und theoretisch, ich habe da echt so in so Waldhütten gepennt. Wer weiß, ey, vielleicht ist ein Panther da auch mal im Haus rumgelaufen. Das fand ich auf jeden Fall in dem Moment mega geil. Und Jens meinte auch so, ja, das ist mal ein aufgeladener Panther so. Den haben jetzt auch nicht so viele, ne? Das war geil.
Jetzt hast du ja schon recht viel. Du hast eben auch davon gesprochen, dass du quasi noch ein Bein für einen Mick reserviert hast.
Ja.
Wie gehst du denn grundsätzlich mit dem knapper werdenden Platz oder der Ressource freier Platz um? Und ändert
Dankbar.
Ändert das irgendwie deine Herangehensweise bei der Auswahl von Tätowierer, Tätowiererinnen oder Motiv?
Ja, volle Kanne, weil ich, wie gesagt, ich will was von Mick noch und von Luca Mamone, ne, vielleicht von Marcel, vielleicht von Marode noch, vom Osti, vielleicht vom Andreas irgendwo was, also so richtig, also ich habe immer noch irgendwo Lücken, so, ne, aber ich bin da total grundentspannt. Ich glaube, das ist halt, das weißt du selber, das hattest du am Anfang schon mal angeführt, mit dem Alter wirst du da halt einfach relaxter. Ne? Und bei mir ist es auch so, wie wahrscheinlich bei vielen, ich habe mal so Phasen, habe ich mega Bock, mich tätowieren zu lassen und dann wieder auch nicht. Mhm. Ne? Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt was Größeres wieder anfangen würde, dann hätte ich echt ein schlechtes Gewissen so ein bisschen dem Schandor gegenüber, weil der muss erstmal meinen Rücken fertig machen, weißt du, oder weitermachen. Ne? Und wenn der mitkriegt, dass ich irgendwo was anderes Großes angefangen habe, ey, der, ne? Tritt mir zurecht in den Arsch, so.
Ja, vor allem, weil du immer dein Maul so aufgerissen hast, dich über Leute lustig gemacht hast, die sich im Buckel nicht fertig machen lassen.
Alter, ich bin
glaube, nach, genau, nach der ersten Sitzung wie, oh, ich weiß jetzt genau, warum ich hätte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollen.
Ey, Alter, ich hätte es nicht gedacht.
Ja.
Wie gesagt, ey, ich hab große Rippenpieces gekriegt in einer Sitzung, so, weißt du, ich habe den ganzen Hals voll, ne, das sind so mit die fiesesten Stellen. Ja, so, ich habe vom Clemens Hahn, ey, der hat mir, glaube ich, einen Punkt auf den Sack gemacht. Der hat mir so eine Kralle Innenseite oben am Oberschenkel gemacht. So. Da habe ich nur noch gekichert so. Ich kann das aushalten. Aber Rücken, speziell wenn es hinten an die Nieren geht und Richtung Arsch.
Ja gut, du hast das Maul aufgerissen.
Es ist halt, natürlich reißt du das Maul aus, weil du es nicht weißt, Alter. Ne? Und dann, ja, und dann steht er da und du denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke auch, dass so Rücken, also so wie wir den geil finden, dass da ein Großteil lebenslang nicht fertig wird. Ne? Und deshalb kann ich auch Tätowierer total verstehen, die mittlerweile sagen so, ey, ich mach den Rücken, aber du kommst Minimum alle 2 Monate. Sonst mach ich dir den nicht weiter.
Ja.
Ne? Natürlich sagen die Kunden so, boah, scheiße. Ne? Aber nach einem Jahr oder so, wenn es fertig ist, dann ist das für eine gute Sache. Wie gesagt, Chando hat, glaube ich, 2016 angefangen. Und ja, wir haben da schon eigentlich viel gemacht. Aber es ist halt so viel noch, das ist halt sehr, sehr aufwendig, 1000 Linien, du kennst das Ding, ne?
Ja, deswegen hast du ja eben auch gesagt, am besten großen Schädel und eine Schlange, fertig, Rücken voll.
Töbe Scheiße.
Ja. jetzt hast du quasi auch die Frage, von wem du dich noch tätowieren lassen willst, die Caroline, One Gear und Sebastian gestellt haben mit abgefrühstückt.
Meter machen hier.
Ja, Strecke.
Ich muss noch einen Stiefelknecht.
Genau. Und auch One Gears Fragen zum freien Platz hast du beantwortet. Sebastian würde noch ganz gern wissen, finde ich auch eine ganz spannende Frage. Wenn du nochmal neu starten würdest, was würdest du genauso, was komplett anders angehen?
Boah.
Stelle, Motiv, Artist, ich finde die gut, die Frage.
Ja, aber die ist sehr abstrakt. Das im Prinzip kannst du sagen, so, ey, wenn du dein Leben nochmal neu hättest, was würdest du anders machen?
Nee, aber
man
die Frage
weiß
ist,
es ja
du,
nicht.
Würdest du wieder, also ich, wenn ich jetzt runterbreche, so wie ich, also wenn ich die Frage gestellt hätte, würde mich interessieren, ob du dieses Sammler-Ding nochmal machen würdest oder ob du jetzt irgendwie sagen würdest, verdammte Axt, ich lege mich bei Mick, was weiß ich, hin und dann zumindest Rücken, Beine komplett aus einem Guss.
Nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, ich interessiere mich ja schon so lange Hardcore für Tätowierung, dass mir das schon sehr bewusst und gewahr war, was ich haben will. Und ich bin glücklicherweise auch nicht speziell Ende der 90er oder so in so Peinlichkeitsfallen getappt. Ich habe jetzt nicht irgendwelche dickbäuchigen Schwalben oder ich habe, ja, Spinnnetz ist ja auch schon wieder angesagt oder so, aber, ne, oder Pin-Ups oder so habe ich nicht. Was dann zu sehr, keine Ahnung, das ist dann auch wieder so ein Klischee, so ein bisschen. Ich habe es immer so ein bisschen, also ich bin glücklicherweise schon sehr viele zeitlose Tätowierungen. Also so motivmäßig sehe ich jetzt kein Ding, wo ich sage so, oh, das war 2001 so die Zeit. Ne? Das habe ich eigentlich nicht so. Ich wollte mir mal in den Ende der 90er, so 98 oder 99, wollte ich mir mal vom Ilja, oder war zumindest die Überlegung, einen riesen Schriftzug auf den Bauch machen lassen. Und zwar so in altdeutscher Schrift, less talk, more rock, mit ganz vielen Flammen. Und so jeden dritten Morgen wache ich auf und mache drei Kreuze, dass ich das nicht gemacht habe. Ne? Aber das kann dir ruckzuck passieren. Ne? Ich meine, wie viele Leute in den 90ern, Ende der 90er, haben sich einfach mal den ganzen Abend vollgemacht mit Flammen, so. So Hotrod-Flammen, weil das damals angesagt war. Habe ich alles nicht so. Und ja, sagen wir mal so, ich denke jetzt nie, wenn ich meine Arme angucke, so, ah, hätte ich die mal von wem anders gemacht, sondern das ist ja wie, keine Ahnung, der Ole Wittmann hat mal zu mir gesagt, oder der Ole Wittmann hat mal in einem Interview gesagt, was er, also der hat ja eine Zeit mega viele Interviews gegeben zu dem Nachlass-Wahrlich-Projekt. Da kann man halt auch so fragen, wahrscheinlich von Tattoo-nicht-affinen Leuten, so, ja, also, ne, und dann meinte er irgendwann so, ey, selbst wenn du nicht tätowiert bist, du wachst ja nicht morgens auf und denkst so, sieht der Arm irgendwie komisch aus oder so, oder also, oder irgendwas ist mit meiner Hand oder, also, wenn du das empfindest, dann hast du, glaube ich, ganz andere Probleme. Aber so dieses, du lebst ja damit, mhm, ne, oder dich dein Leben lang über ein Muttermal aufregen oder so, oder eine krumme Nase, ich habe eine krumme Nase, du lebst ja damit, ne, und ich lebe so lange mit den Tätowierungen schon, ich habe so ungefähr einmal im Jahr habe ich den Traum, dass ich, also ich träume, dass ich keine einzige Tätowierung habe. Das ist weird. Und dann machst du auf und brauchst einen Moment und dann so, okay, alles gut so. Ne? Aber ich denke jetzt wirklich nie so, ach man, hätte ich mal den Arm von dem. Und ich glaube, so geht es den meisten Tätowierten. Der Platz ist einfach weg. Ja. Und das ist auch richtig cool, dass das Gehirn irgendwie sagt so, ey Adda, that's it. Es ist weg.
Wobei ich, ne, tatsächlich schon manchmal denke, manchmal wäre es cooler, auf den Armen was weniger zu haben und tatsächlich eher so eine Sammlung von einzelnen Bildchen und nicht irgendwie komplett. Aber gleichzeitig, wie du schon sagst, ja, was drin ist, ist halt drin. Ne?
Aber ich kann es auch nachempfinden, wie gesagt, mit dem Cover auf dem Unterarm, dieser Teufel von Jeff Zuck, wie gesagt, sensationell Tätowierer.
Jeff Zuck? Dave Fox.
Sorry, Dave Fox. Wie happy ich dann war, dass das Ding weg war, weil das hat mich immer irgendwie gestört. Das war immer so ein kleiner Fremdkörper. Ne?
Lustig. Ich habe so überhaupt nicht mehr in Erinnerung, wie das Ding aussah.
Ja, ich schon. Ja, ne? Und es war immer irgendwie so, vielleicht habe ich noch irgendwo ein Foto und zeige dir das mal. Und das ist auch schon, das ist schon eine Erleichterung. Weil Unterarm siehst du halt immer, ne? Im Prinzip, wenn du ernsthafter Sammler bist, mach die Unterarme zuletzt. Weil du siehst sie immer, ne? Das ist ja auch das Ding. Dann sehe ich mal ein Foto von mir am Strand, was irgendeiner macht, und ich denke so, ah, stimmt, ich habe hinten an der linken Wade habe ich so eine Lampe von Seth Wood. Ich vergesse das halt, weil du siehst es ja nicht. Ich sehe auch nicht, was ich im Nacken habe oder so. Und als ich mir das erste Halstattoo habe machen lassen, ich dachte so, boah, ey, was ein Gamechanger. So, Alter, ich habe den Halstattoo, wird krass. Aber das Ding war so weit an der Seite, das war so seitlich positioniert, es hat sich nichts geändert. Ja, ja. Ich habe, wenn ich den Hals gedreht habe, habe ich die Linien gesehen und ein ganz bisschen Farbe. Ne? Und du denkst so, danach muss ja alles anders sein. So, ja, nö.
Ja. Und ich finde halt auch immer, also auch wenn das jetzt so ein bisschen altklug ist, ich finde ja, so ein bisschen Reue gehört auch dazu. Also was so Tätowiergeschichte angeht. Ja. Also die Zeit, dass Leute irgendwie sich Tätowierungen abgeholt haben, das von vornherein durchgeplant haben, ist jetzt ja noch nicht so wahnsinnig lange. Also klassischerweise hast du dir halt irgendwas machen lassen als Andenken, als Glücksbringer, was weiß ich was. Oder weiß ich nicht, wenn wir irgendwie in irgendwelche Stammesdinger, ne, also wo es dann irgendwie, weiß ich nicht, um Meilensteine im Leben ging. Aber letztendlich war die Tätowierung, hatte die auch immer was mit Zufall oder mit Zwangsläufigkeit zu tun. Aber dass du wirklich dich hinsetzt und das irgendwie so durchdesignst quasi.
Ich hab ja auch so Quatschdinger, ne? Ich habe hier Innenseite unterm Fußknöchel 3x3 ist 7.
Ne? Das ist falsch, ist 9.
Macht alles keinen Sinn. Dann habe ich hier darüber, hat mir Diamond Jim damals gemacht, Gruß an dieser Stelle, Lettering 30-jähriger Krieg, das war zum 30. Geburtstag. Ey, ich finde das immer noch mega geil.
So,
ne? Und vor allem so, mein Bein ist von Dan Sinnes und Jeff Zuck und Mike Rubendahl. Ne? Wenn ich irgendwo stehe am Strand oder so, die Leute mal so, was steht denn da? Ne? So 30-jähriger Krieg, so, warum? 30. Geburtstag.
Das ist aber auch was, also ich glaube, wenn du eine gewisse Anzahl an Tätowierungen hast, machst du halt so einen Blödsinn, ne?
Das fällt
dann
auch nicht
mehr auf. Ist halt auch egal.
Mhm. Ja.
Also dann, lustig, dass du Diamond Jim erwähnst. Das hatte hat auch, auch eine Frage einer geschrieben. Gestellt. Nee, der nicht, aber ein Fritz hat geschrieben, hast du eigentlich was von Diamond Jim? War ein super Typ, ein super Laden und der wurde noch nie im Podcast erwähnt. Hast du jetzt hiermit quasi von alleine...
Habe ich gemacht, nächste Frage. Nee, ja. Diamond Jim hat, glaube ich, aufgehört.
Der hatte dann einen Klamottenladen, glaube ich, ne? Der mittlerweile
ja, der war so Vintage-Mode unterwegs, ja, ja, genau. Aber ich glaube, der tätowiert noch. Der hat dann, glaube ich, irgendwann mal in einem Boxclub gearbeitet, im Hinterstübchen.
Eigentlich auch ganz geil.
Das ist richtig geil. Und ich glaube, der Alf, guter Freund von mir, Alf Bohlmann, Grüße, der will ein ganzes Frontpiece von dem haben. Und ich habe auch richtig geile Tätowierung von Diamond Jim gesehen. Der Thierry Urbani, der auf meinem Seemann gearbeitet hat, der hat halt so eine richtig geile Krankenschwester auf dem Unterarm von
die ist von Diamond Jim?
Die ist von Diamond Jim.
Der arbeitet ja immer noch beim Seemann. Also die haben einen Laden zusammen.
Ich meinte das so,
okay,
als ja. ich da gearbeitet ja, ja, habe, dann okay, so. Ja. Ne? Und das ist immer noch ein Hammer-Tattoo so, aber der hatte irgendwann keinen Bock mehr, weil ich glaube, da hatte der 35 Jahre tätowiert, der hat ja schon super früh in Amerika angefangen. Mhm. Ne? Und ey, legitim. Ne, und ich glaube, Frau ist Lehrerin irgendwie, was höher. Ich glaube, dann war das auch kohletechnisch in Ordnung. Aber so hundertprozentig weiß ich nicht. Aber Gruß an Diamond Jim.
Anna würde noch ganz gerne wissen, ob du vorhast, dich im Gesicht tätowieren zu lassen?
Nein.
Punkt.
Es liegt mir nichts ferner. Es ist, ja, ist fast absurd, aber das ist für mich so, wie würdest du den kleinen Finger abhacken. So weit weg ist das für mich. Also so gar keine... Nee.
Ich kann es jetzt auch bei den Sachen, die du hast, mir nicht so richtig vorstellen, nee. Vom Stil her. Also nee. Gesicht funktioniert ja eigentlich nur, wenn es ja. irgendwie grafischer wird. Und
null Intention. Wird sich, glaube ich, auch niemals ändern. Wie gesagt, ich bin in der glücklichen Position, dass mir schon diverse Leute gesagt haben, dass das alles so zu mir passt, obwohl es irgendwie durcheinander gewürfelt ist und so. Und also damit kannst du halt viel kaputt machen auch. Ne? Und ich finde es auch ästhetisch, ne.
Ja, ist schwierig.
Ja, ich mag es einfach nicht.
Nee, ganz selten, dass ich irgendwas sehe, wo ich denke so, oh, cool, genau dahin.
Ja.
Nicht viel.
Ja. Ja.
Und du hast es eben schon mal erwähnt, wärst du selbst gern Tätowierer?
Ja. Also,
oh,
schon.
Da hätte ich mit Nein gerechnet.
Aber, wenn du dir ein zweijähriges, geistig behindertes, blindes Kind vorstellst und das soll ein Igel malen, das macht das besser als ich jetzt. Ich habe Zeichenskills, das ist unterirdisch bis zum Get-No. Es ist eine absolute, also ich bin wahnsinnig untalentiert, was das angeht. Ich kann halt malen. Ich kann groß und abstrakt malen. Da hängt ja auch ein Teil vom Bild, was ich gemalt habe. Ich hatte auch mal ein, zwei Ausstellungen mit Bildern, die ich gemacht habe. Aber das waren dann so 5-Meter-Bilder, wo ich dann mit Schichten gearbeitet habe und Gesamtkomposition und dunkle Farben und Erde und so. Ich glaube, ich habe ein ganz, wie sagt man das jetzt, ohne dass es zu effekthascherisch oder zu distinguiert klingt. Ich habe, glaube ich, so ein ganz gutes Stilbewusstsein, aber so konkret und gegenständlich bin ich der untalentierteste Mensch der Welt. Also ich hätte gerne das Talent und ich bewundere vor allem so Leute, da sind wir wieder bei Marcel Christensen. Den hatte ich nämlich auch in meinem Podcast gefragt, ob der, bevor der sich für Tätowierung interessiert hat, weil wie jeder Tätowierer halt, ich habe schon immer gerne gezeichnet oder gemalt und er meinte so, nö, ich habe mich dann irgendwann hingesetzt, weil ich Tattoos geil fand. Und wenn du dann schnallst, dass du so ein Talent hast, das ist halt krass, ne? Und ich habe da überhaupt kein Talent und ja, aber ist auch okay so.
Das, ich glaube, an die Folge erinnere ich mich, wo ich auch da, das kann doch nicht sein, dass er nicht mit 15 Mal gemerkt hat, ey, ich kann zeichnen. Mhm. Aber.
Und das ist halt auch ein Grund, warum ich eigentlich auch diesen Podcast mache. Weil Tätowierungen bedeuten mir so viel und ich wollte dem immer schon irgendetwas zurückgeben, so pathetisch das klingt. Und da ich kein Tätowierer bin, habe ich gedacht, dann mache ich das auf anderen Wege. So, ich habe Ausstellungen gemacht, ich wollte mal eine Convention machen in Köln, was dann aus diversen Gründen nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Und bin halt Sammler und ich habe teilweise in Amerika schon mit Tätowierern gesprochen, die dann irgendwann meinten, nach 20 Minuten so, was machst du für einen Kram, zeig mal. Und ich so, bin kein Tätowierer. Und er so, okay, ach krass, das hätte ich nicht gedacht. Na, du hast ja gesammelt und kennst dich aus und so, ne? Aber ist so gut, wie es ist.
Damit hast du eigentlich auch schon die nächste Frage beantwortet, aus welcher Laune heraus du nämlich die Idee hattest, einen Podcast zu machen. Das wollte Saskia wissen.
Ja.
Das war quasi.
Das war eine Intention und ich hatte damals amerikanische Tattoo-Podcasts gehört. No Lies, Just Bullshit und Books Closed, ja. Der das ja auch auf YouTube macht. Und das fand ich beides irgendwie okay. Aber da habe ich Potenzial so ein bisschen gesehen, weil ich habe da natürlich geguckt, so was gibt es in Deutschland, ne? Und ja, so richtig was gab es da nicht. Und dann, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt, ne? Dass ich dann gesagt habe, so okay, dann mache ich es lieber selbst oder dann mache ich es selbst, bevor jemand anderes, klar, der Peter dann auch einen Podcast gemacht, der macht das nochmal eher auf Tätowierer-Ebene oder der Sebastian und die Polly, Grüße an beide an dieser Stelle. Und das finde ich auch ganz cool, dass wir da so unterschiedliche Prioritäten setzen, glaube ich. Weil die Tätowierungen, die wir feiern, sind, glaube ich, ähnelt sich schon sehr. Es ist auf jeden Fall eine Art von Tätowieren, die jetzt nicht der Mainstream ist. Und wenn du dir jetzt deutsche Tattoo-Podcasts anguckst, wo es immer mehr von gibt, da werden so Leute, mit denen ich Interviews führe oder Gespräche, die kommen da nicht ansatzweise vor. Weil das muss man sich auch vergegenwärtigen. So wie ich oder wie wir Tätowierungen gut finden, das ist mittlerweile eine Nische. Ich glaube, das macht so 5% oder 10% des Tätowierens in Deutschland aus, würde ich sagen. Also so speziell wie ich jetzt bin. Ich feiere Mick und Osti und Luca Mamone. So, damit können 99% der Menschen eh nichts anfangen und wahrscheinlich auch 70% aller Tätowierten nicht. Ne? Und deshalb bin ich halt einfach froh, dass ich für diese Nische so ein bisschen ein Forum ins Leben gerufen habe. So, ne? So kann man es, glaube ich, sagen.
Wie suchst du dir die Gäste aus?
Naja, ich habe mir...
Möchte Tenne wissen.
Ja, Gruß an Tenne. Gruß an Antenne.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Es
ist 10 Uhr gleich.
Ja, ist spät für alte Männer. Ich habe natürlich, bevor ich losgelegt habe, mir so eine Liste gemacht. So, die würde ich auf jeden Fall gerne dabei haben, bla bla bla. Und was viele Leute, glaube ich, unterschätzen und nicht so auf dem Schirm haben, ich lege halt tatsächlich Wert drauf, dass ich die Gespräche persönlich führe. Das heißt, ich muss da hin, die müssen zu mir kommen, ne? Und gerade so im süddeutschen Raum oder so, ne? Dann kam auch Corona und so weiter, ne? Das hat sich nicht so ergeben, ne? Und das schränkt das auch schon wieder ein. Oder mit dem Sepp Fury One, ne? Gruß, der war in Köln, weil er hier Family hat. Ne? Und ich mag seinen Podcast so und dann kam das so zustande. Oder mit dem Alex Reinke, das war ein absoluter Glücksfall, den habe ich spontan in Aachen angequatscht. Ne? Aber ich habe noch eine relativ lange Liste und natürlich primär ist es für mich interessanter, ich weiß nicht, ob das Arroganz das richtige Wort ist oder so, aber ich glaube eher Wertschätzung ist das richtige Wort, dass ich schon die alten Hasen oder die Leute, die keine Ahnung, 20 Jahre plus auf der Uhr haben, erstmal priorisiere, weil es ist halt so, dass sie meistens die interessanteren Geschichten zu erzählen haben. Ne? Auch aus Zeiten, die ich selbst nicht erlebt habe. Ne? Ich meine, ich habe mir tatsächlich letztens noch, ich mache das nicht oft, aber ich habe mir den Podcast mit Osti nochmal angehört, nach einem Jahr oder anderthalb und ich habe es genossen so. Das war einfach geil.
Ich glaube, ich habe zwei Folgen zweimal gehört. Ich glaube, die eine ist Osti und die andere ist Dieter von Elektrische.
Oh ja, da bin ich auch tatsächlich am meisten stolz drauf. Weil stolz ist ein großes Wort, aber wer Dieter Zahlisch mal erlebt hat, das ist schon sehr knochiger, knurriger, älterer Mann. Und der hat sich mir tatsächlich geöffnet. Ne? Und da war ich schon, das war toll.
Da hast du dich, glaube ich, auch mehr drauf vorbereitet als auf andere, ne?
Ich habe tatsächlich zum ersten Mal im Vorfeld Leute abgeklappert, Andreas, den Osti, den Olaf Lobe und gefragt so, ey, ich spreche mit Dieter und also, oh, krass, okay. Ja, frage ich mal dies, frage ich mal das. Und also normalerweise habe ich keine Notizen vor mir liegen oder so, ich mache das alles frei Schnauze. Weil ich halt, wie gesagt, den journalistischen Background habe. Also ich kann halt ein Gespräch aufrechterhalten. Ich schneide auch eigentlich nie was. Ne, ich glaube, das hört man auch im Gesprächsverlauf, dass da jetzt nichts irgendwie zusammengehackstückelt ist oder so. Aber Dieter habe ich mir tatsächlich eine Liste gemacht, weil es so viel entscheidende und wichtige Punkte da gab. Ich wollte einfach nicht im Nachhinein da stehen und sagen so, fuck, Alter, das habe ich vergessen. What the fuck, ne? Und also wenn ich Leuten erzähle, ich mache einen Tattoo-Podcast und die haben da noch nichts gehört, dann sage ich tatsächlich immer, hört den Osti, hört den Frank Krabbenhöft.
Stimmt.
Ja.
Aus Hamburg, ne?
Ne? Hört den Heiko Gantenberg und den Alex Reinke auch noch, weil das eine unfassbare Hollywood-Geschichte ist, was ja, Alex Reinke da hinter sich hat, ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Sorry an die anderen, mit denen ich gesprochen habe. Andreas auch mega geil. Also, ey, keine Ahnung. Ich finde die Gespräche alle irgendwie in sich wertig und teilweise überraschend. Und ja.
Aber es ist ja schon so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich so eine menschliche Eigenheit, dass man halt irgendwie gern Geschichten von den Älteren hört. Ne? Also ob das irgendwie, ob man die Oma gefragt hat, wie es denn so im Krieg war oder ob du halt.
Redet am Lagerfeuer, ne?
Ja, also so deswegen funktioniert das, glaube ich. Auch ein Kumpel von mir, der keine Podcasts hört, der hat sich den Dieter-Podcast angehört und war hin und weg, weil er halt einfach sagte, ja, der hat halt einfach was zu erzählen.
Ja.
Ne,
ja.
Das ist halt echt schon, glaube ich, nochmal einfach was anderes, ne? Was irgendwie
und eine Intention war auch tatsächlich, wie gesagt, einer meiner besten Freunde ist Ole Wittmann, aka Nachlass Wahrlich. Und so romantisch das jetzt klingen mag und vielleicht klingt das auch verklärt oder was auch immer, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn vielleicht einer in 30, 40, 50 Jahren übers Tätowieren in Deutschland forscht oder so, dass es das Spotify vielleicht noch gibt und dass er vielleicht auf meine Podcasts trifft, weil ich glaube, es ist relativ detailliert beschrieben, ne, wie diverse Tätowier-Epochen tatsächlich waren, wie sich das zugetragen hat. Das ist, ich glaube, der Manfred Kors, der in den 80ern und Ende der 70er schon tätowiert hat, der, glaube ich, mittlerweile Buchhalter ist oder so. Und der kam auch sofort auf mich zu und meinte, Olli, das ist ein Stück Zeitgeschichte, was du da konservierst und katalogisierst oder was auch immer. Und wenn von solchen Leuten Lob kommt, das ist schon stark.
Hast du, ist eine Frage von Alf, hast du so eine Art To-Do-Liste? Also hast du irgendwie Leute, wo du sagst, boah.
Ja, klar. Ne? Und die, da sind auch diverse Leute von meiner ersten Liste noch drauf. Das hat sich noch nicht ergeben.
Magst du es sagen, oder?
Ja, zum Beispiel eine Tanina Palozzalo ist, glaube ich, ihr. Ich stolper immer über den Nachnamen.
Obwohl du aus dem Ruhrgebiet kommst.
Nein, sie wohnt in Münster.
Ja, okay.
Ne? Und die, glaube ich, seit 30 Jahren plus oder so tätowiert. Das war die erste Tätowiererin auf meiner allerersten Tattoo-Convention in Castrop-Rauxel, ich glaube 97. Nur alte Typen, Biker, auch ein paar ganz coole Typen. Und sie war die einzige Frau. Ne? Junge Frau, gut aussehen und hat tätowiert. Das war so. Das hatte echt so Alien-Status, so wow, so eine zierliche, gut aussehende Frau, die tätowiert. Und die habe ich schon ewig auf meiner Liste. Und sie hat sich auch mal bei mir gemeldet oder ich habe sie angeschrieben und da hat sie mir ganz lieb erklärt, Olli, ich höre alle deine Podcasts, ich finde die super, aber ich möchte nicht in die Öffentlichkeit. Und das also ist ja jedem freigestellt, ne, ob er in die Öffentlichkeit möchte oder nicht. Aber da gab es einen ganz guten Switch, weil sie ist jetzt Vorsitzende des Tätowierkunstvereins. Mhm. Und da hat sie gesagt, lass uns doch mal da über den Verein sprechen. Da habe ich gesagt, so, dann würde ich das aber gerne. Und dann hat sie gesagt, so, okay, wenn ich jetzt Vorsitzende bin, dann machen wir das. Und das hat mich total gefreut. Ne? Und das machen wir in Zukunft auch.
Gib doch mal ein paar Stichworte zum Tätowierkunstverein. Das ist ja Heiko Gantenberg ist da ja
Heiko
auch.
Gantenberg hat jetzt, glaube ich, den Vorsitz aufgegeben. Ich glaube, der hat es gegründet. Da sind jetzt irgendwie zwei, jetzt kann ich Scheiß erzählen, also nicht wenige Mitglieder, also schon ein paar hundert, 200 oder so. Es kostet auch einen Jahresbeitrag, ein 100er, glaube ich. Da kommt halt auch ein bisschen was zusammen. Olaf Lobe und Till Pulpernick machen die Pressearbeit. Und ja, also es ist eigentlich ganz nachvollziehbarer Ansatz, dass Heiko Gantenberg gesagt hat, der in der Künstlersozialkasse ist, wo fast kein Tätowierer reinkommt, der hat 8 Jahre lang durchstritten, durch diverse Institutionen und Gerichte, dass er sagt so, ey, ich meine, es impliziert ja schon der Name, Tätowierkunst. Tätowieren soll Kunst sein. Und ist es in meinen Augen auch. Die kommen nicht in die Tätowierer kommen nicht in die Künstlersozialkasse. Ich bin seit 2003, seitdem ich freier Journalist bin, in der Künstlersozialkasse. Ich arbeite nur künstlerisch. Ich arbeite journalistisch. Ich bin da drin. Tätowierer nicht. What the fuck? Ja. Und dafür ist der Verein angetreten und ich wünsche ihnen alles Gute. In einer logischen Welt gäbe es diesen Verein nicht.
Ja. Ne? Wenn du auch überlegst, dass Architekten da auch drin sind, ne?
Es also, ist, ja, es ist völlig absurd.
Ja. Du hast eben eine Dame erwähnt, die jetzt Vorsitzende ist. Sag mir nochmal den Namen. Ich habe
Tanina Palazzolo. So. Ich hoffe, der Nachname ist, ja, ist für einen älteren Herrn deutscher Herkunft ist es eine Hürde. AKA ich.
Das ist ja sowas, was gerade auch, wenn man andere Podcasts hört, viel diskutiert wird, ne? Irgendwie Tätowiererinnen sind bei dir jetzt auch nicht so viele. Also ich erinnere mich an Imme und Saskia.
Ja.
Das war's, oder?
Wie gesagt, Tanina kommt. Mhm. Die hatte ich schon ewig auf der Liste.
Aber also gäbe ja jetzt noch andere. Ja. Du hast eben Yvonne von Blut und Eisen erwähnt.
Genau.
Die ne? vielleicht jetzt stilistisch nicht so unbedingt zu denen
passt. Nein, aber die hatte ich von Anfang an auf der Liste. Ja. Ne? Dann habe ich so eine Adri aus Erlangen ist sie, glaube ich. Adri Ola ist sie, glaube ich. Die hat mir Olaf empfohlen. Das ist noch so ein bisschen unter der Prämisse ältere Leute, ne, die schon länger dabei sind. Und aber wie gesagt, bei Tanina war ich lange hinterher und das ergibt sich jetzt auch. Und ja, das ist halt einfach dem Umstand geschuldet, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Tanina war halt 97. Mhm. Aus der Zeit habe ich super viele Tätowierer interviewt, die damals schon tätowiert haben. Die war halt mit, ne, mit Berit vielleicht und Chigi und das war eine totale Ausnahme in Deutschland, dass Frauen tätowiert haben. So, eine Sabine Gaffron habe ich natürlich auf dem Schirm, aber die ist in der Schweiz, die ist auch so ein bisschen untergetaucht. Die macht immer noch, glaube ich, echt super japanische Arbeit. Ich glaube, die war irgendwann mal mit Mick zusammen auch und so und die ist auch mit der Family Lö, also Philipp Lö und seiner ganzen Familie sehr gut befreundet und so. Ich habe die alle auf dem Schirm, aber die sind auch tatsächlich alle weit weg. Und ich habe nur zwei Folgen gemacht über Videocall, also über Zoom. Das war Olli Lonien, den kannte ich schon vorher und den Fördel, den kann ich auch schon so ein bisschen. Und ich würde halt ungern mit einer oder auch mit männlichen Tätowierer, den ich nicht kenne, übers Netz ein Interview machen. Mhm. Ne? Und das ist halt einfach, ja, das ist eigentlich der lapidare und einfache Grund. Ne? Ich habe die alle auf dem Schirm und wenn Corona vielleicht nicht mehr so ist, wie es gerade ist, dann reise ich auch nochmal rum und dann wird das alles passieren.
Was ganz lustig ist, weil ich bin in einem Vorort von Bonn groß geworden und in Bonn zur Schule gegangen und mein gesamter Freundeskreis ist halt damals zu Elsis,
klar, Tintenstich.
Ja. Hingelaufen. Die war ja, Saskia hat da, glaube ich, auch angefangen zu tätowieren. Ne? Ja. Also das war für mich immer lustigerweise, also ungefähr die Hälfte meines Freundeskreises Anfang 20 war irgendwie mal bei ihr, die jetzt stilistisch vielleicht auch nicht so 100% zu dem.
Das ist natürlich auch, das ist halt so ein schmaler Grat, wo ich tatsächlich mit mir selbst auch so ein bisschen manchmal in die Bredouille komme, wo ich denke, so, da ist eine wo ich denke, so, ja, da ist eine Tätowiererin, die tätowiert schon ewig. Aber ich finde die Sachen halt echt nicht so doll. Hm. So, die passt da stilistisch nicht rein, ne?
Das ist anders. Das ist anders.
Ja, genau. Es ist vielleicht jetzt nicht so mein Geltungskreis oder was auch immer. Das schränkt es dann wieder ein. Ja, also ich ringe da tatsächlich mit mir selbst. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so, wir machen hier mal den Männerpimmelverein und so ist es mitnichten. Also gar nicht.
Hast du eine Lieblingsfolge? Auch eine Frage von Alf.
Ja, die ich gerade schon tatsächlich angeführt habe. Ne? Also Dieter, Frank Krabbenhöft, Alex Reinke auch, Heiko. Auf Heikos Folge habe ich das meiste Feedback bekommen. Weil das muss, also das ist auch ein Hollywood-Film, ne?
Ja, und der erzählt halt auch den, einfach ja, ne, genau. irgendwie 2,5 Stunden lang. Und,
ja, und dann war das Interview zu Ende und dann hat er mich noch eine Dreiviertelstunde ja. auf dem Park oder vor meinem Auto voll gequatscht. Ne? Also Heiko, wenn er an ist, dann ist er ja. an. Ne?
Außerdem klingt er wie mein Onkel aus Essen.
Ja.
Das ist super.
Ja.
Saskia würde noch gerne wissen, ich glaube, du hast es eben eigentlich schon beantwortet, fast. Wie lange so eine Vorbereitung dauert? Du hast eben gesagt, du bereitest dich eigentlich gar nicht vor, aber somit, du stellst eine Anfrage, dann musst du irgendwie die Fragen vorbereiten, dann Terminfindung, bis das
Ding fertig ist. Ich bereite keine Fragen vor. Also das mache ich einfach so frei Schnauze. Ne, das traue ich mir zu. Und es ist ja auch nicht so, dass ich in den Gesprächen teilweise hänge und so. Wie ist denn, weißt du, dass ich so mit mir ringe, dass ich nach der nächsten Frage suche, sondern das kann ich einfach. Das ist Handwerk, das mache ich seit 20 Jahren. Aber wie gesagt, bei so einem Dieter, da habe ich mich vorbereitet, weil ich wusste, die Chance habe ich jetzt auch eigentlich nur einmal und dann ist das so, ja. ne?
Und, aber wirklich so von Anfrage, also wahrscheinlich jetzt mit Corona ein bisschen einfacher, weil Leute mehr Zeit haben und sagen, ja klar, machen wir Mittwoch. Aber ist das sonst Terminfindung oder so?
Ja, aber Corona, also mit dem Olli Lonien, ich meine, der ist 2 Stunden entfernt, aber das war so im November, da war der totale Lockdown. Ne? Normalerweise wäre ich da vielleicht auch hingefahren oder wir hätten uns irgendwo in der Mitte getroffen oder sonst sowas. Ne? Ja.
Hast du da schon mal so eine richtige Überraschung erlebt? Also hat dich irgendein Gast überrascht oder du hast total anders eingeschätzt? Möchte Anna gerne wissen.
Der Norm Banach hat mich überrascht.
Den Namen hatte ich vorher auch nie gehört.
Genau. Und was der mir erzählt hat, ne, dass er eigentlich im Prinzip dem chinesischen Tattoo-Markt Hygiene beigebracht hat.
Stimmt. Ne?
Ich saß da, ich so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ich habe ja auch gesagt, so Alter, die sollten ja mal irgendwo eine Statue hinsetzen oder so. Das gibt's doch gar nicht. Ne?
Dong der, Dong, ne?
Bitte?
Dong Dong war der Kontakt, den er
Dong da hatte. Dong, ja, wo ich diverse schlechte Witze
in einer
nicht wo du mich zu Recht draufgestoßen hast im Nachhinein.
Beim Fürth war das echt wirklich immer noch ein Witz über Dong Dong.
Ja, Dong Dong.
Also das hat dich überrascht, weil du einfach nicht wusstest, was kommt, oder?
Das hat mich überrascht. Alex Reinke hat mich überrascht, in welcher Offenheit.
Das stimmt.
Ne, ich hatte auch, also was ich im Vorfeld tatsächlich mache, dass ich sage so, ey, gibt es irgendwelche Themen, über die du nicht sprechen willst oder so? Weil das ist dann awkward, ne, was die Leute sagen müssen, ey, kannst du das rausschneiden? Und Alex war ja schon sehr, 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 sehr ehrlich der Horiyoshi-Familie gegenüber, was er so gesagt hat.
Aber es hatte nichts von schmutzige Wäsche,
was? Nein, nein, gar nicht.
Also es war schon ne,
aber ich war trotzdem überrascht.
Es ja, stimmt, auch, ja.
Also ich hätte es völlig legitim gefunden, wenn er gesagt hätte, so, ey, ich möchte darüber nicht reden. Ne, hätte jeder akzeptiert, ja. Ich auch. Ne? Und er ist ja sehr zen, er ist ja immer aus. Das war auch ein Moment, wo ich tatsächlich mal sprachlos war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich noch so ein bisschen verfeiert war vom Abend vorher von der Aachen Convention. Genau, das hat mich schon überrascht. Ja, und so diverse Anekdoten halt, die lustig sind, ne? Also wenn Dieter erzählt hier diese Nummer mit, der hat einem Kawasaki Forever auf dem Rücken tätowiert und dann war es nur Kawasaki und im Knast kommt das dann raus, aber der war ja verurteilter Doppelmörder und hatte eh andere Probleme. Ey, sorry, Alter, ich komme gar nicht mehr. Ne? Das habe ich meinem Vater geschickt und er so, du kennst Leute.
Ja, stimmt. Wo du jetzt eben selber sagst, Sprachlosigkeit ist nicht eins der ersten 5 Nomen, das einem in den Sinn kommt, wenn man an dich denkt. Silvio würde gern wissen, warum du deinen Gästen eigentlich so oft ins Wort fällst und die nicht aussprechen lässt.
Tja. Also erstmal vorweg bin ich da immer persönlich so ein bisschen, fühle ich mich so ein bisschen angefasst und angegriffen. Wo ich denke so, ey, ich kenne die Person nicht, dann hör doch meinen Podcast nicht, wenn dich das so nervt. Aber was viele Leute missverstehen, und das konnte ich tatsächlich in meinem persönlichen Gespräch auch mal aufklären, dass auch jemand vor mir stand und meinte so, ja, du unterbrichst ja schon so oft. Ich so, sag mal ein Beispiel. Und er so, ja. Er wusste nicht so recht und ich so, okay, dann gebe ich dir mal ein Beispiel. Und er so, okay. Und dann meine ich so, ja. Und dann redet mein Gast, sagt so, ja, und der Philipp hat. Und dann springe ich rein und sag, oder grätsch rein und sag, Philipp Lö. Ja, genau. Und er meinte so, ja, genau sowas. Und ich so, okay, das empfindest du als Unterbrechen. Und er so, ja, ist doch ein Unterbrechen. Und ich so, ja, Moment. Du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Tätowierer sind, dass alle komplett im Game sind und Bescheid wissen. Ich denke eher an den Zuhörer, der da nicht so im Game ist und nehme den an die Hand und ordne das ein. Und wenn der Carlo sagt, der Ralf, dann sage ich ganz schnell Ralf Guttermann, kürzlich verstorben, um das einzuordnen, um auch Leute an die Hand zu nehmen, die dann nicht so firm sind. Und was ich tatsächlich auch sagen muss, ich bin kein stumpfer Interviewer. Das ist ein Gespräch. Und im Gespräch ist es völlig natürlich, dass man sich mal ins Wort fällt oder unterbricht. Es gibt auch Podcasts, da lässt man den Gegenüber ganz in Ruhe ausreden und dann kommt die nächste Frage und die hört sich an wie abgelesen. Und das ist scheiße, das ist kein wertiges Gespräch, das ist kein Ping-Pong, das ist kein Hin und Her, das ist Frage, Antwort, Frage, Antwort.
Ich hätte auch eher so das Gefühl, also meine Theorie wäre eher so, dass es manchmal schwierig ist, mit Leuten zu sprechen, die du zu gut kennst. Also meine beiden, die ich nennen würde, wenn es um dieses Thema geht, wäre irgendwie Sepp Winter und Imme, ja, wo ich das Gefühl habe, ihr kennt euch irgendwie besser, habt einen gemeinsamen Freundeskreis.
Also Imme kannte ich vorher gar nicht so gut. Okay. Wir kannten uns irgendwie, aber mehr als 5 Sätze auf einer Convention haben wir nie gewechselt.
Aber da hatte ich so das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen so Bälle hin und her spielen und dass das teilweise in so ein, also gerade mit dem Sepp irgendwie, weil er ja auch
Sepp
das
kenn, Jens Sepp kenne ich besser hat. Und länger, so klar. Ne? Bei Sepp muss man aber auch sagen, zu meiner eigenen Verteidigung, ich war da damals in Hamburg und habe in 2 Tagen 4 Podcasts aufgenommen. Und Sepp war der letzte. Und ganz ehrlich, ich war da auch schon durch. Mhm. Ich habe vorher mit dem Detmar und dem Danny Podcast aufgenommen, dann am nächsten Tag mit Jobbo. Jobbo auch fantastische Geschichten erzählt. Das stimmt. In Holland. Ne? Und du denkst so, okay, wann war das? 1973? Nein, es war 2009. Ne? So, ja, dann haben wir. Da haben wir hier den Motorrad, also ich kann den Slänger nicht so nachmachen oder das holländische Idiom, ne? Dann haben wir das Motorrad irgendwie an der Ampel aufgehängt und der Typ hat sein Motorrad nicht mehr gefunden und er so, ne, so, wow, Wahnsinn. Und genau, und das vierte der 4 Interviews, ich hatte die Nacht auch nicht so gut gepennt, weil in Hamburg irgendwo übernachtet und ja, da war ich halt auch einfach so ein bisschen durch. Ne? Und dann kennst du einen zu gut und dann kicher, kicher, bla bla bla. So ist es halt manchmal.
Gibt es eine Folge, fand ich auch eine schöne Frage von Saskia, die du so vergeigt hast, dass du sie nie hochgeladen hast?
2. Obwohl, von der einen weiß ich es gar nicht. Ich habe mich vor 2 Wochen oder so, habe ich mal den Buddy Olli angeschrieben. Gruß an dieser Stelle, Amboss-Tattoo in Gelsenkirchen. Dem habe ich noch in Aachen, auf der letzten Aachen-Convention, am Sonntagabend, relativ spät nachmittags, noch ein Gespräch gemacht. Und in meiner Erinnerung war das nicht so geil. Ne, der war wahrscheinlich auch durch und drüber. Und ich glaube, ich mache das mit dem einfach nochmal neu. Aber ich habe da auch noch nicht mal reingehört wieder. Aber so eine Empfindung. Und er meinte auch so, ey, ist überhaupt kein Ding. Vielleicht war das auch einfach nicht so gut. Ja, und mit dem lieben Schumitz, Hardcore Inc., Kassel. Liebe Grüße, Schumitz. Da waren wir uns beide relativ schnell einig. Ich habe ich hab da so reingehört. Und dachte ich so, ich so, Schumitz, ich schicke dir das jetzt mal. Sag du mal was. Dann habe ich ihm das geschickt. Ich habe gesehen, er hat das downgeloadet. Und 4 Minuten später rief er an. Alter, Olli, geht gar nicht. Vergrab, Alter, nimm den Rechner, schmeiß den in den Rhein. Ne? Wir haben uns so um Kopf und Kragen gesabbelt. Es war spät, Schnaps, Bier, Hotellobby, nicht gut. Aber ansonsten nicht.
Kannst du dann auf die B-Seiten-Compilation irgendwann.
Ja, genau, wenn
40 Jahre zuerst war die Haut.
100 Jahre, ja, genau, richtig.
Wer bezahlt den ganzen Bums? Fragt Alf.
Vielen Dank an meine Patreon-Supporter, die mir da so ja pro Kopf 2, 3, 5 Euro, also ich kriege im Monat unter einen 100er überwiesen. Aber es ist fein, wenn ich mal wohin fahren muss oder ich brauche mal einen Mietwagen oder so, ich habe selber keine Karre, dann zahle ich das davon, ne, kaufe mir eine Pizza oder sowas. Und ich muss auch den Hoster bezahlen. Also man lädt ja das nicht direkt bei Spotify oder so hoch. Ne, das kostet auch ein bisschen Geld im Jahr und so. Und aber nee, ich verdiene da gar nichts dran. Und ich war mal im Austausch mit Leuten, die das oder mit Firmen, die das eventuell hätten sponsoren können, was ich okay gefunden hätte, aber es hat sich dann auch nicht wirklich ergeben. Ich habe auch direkt am Anfang direkt Sachen ganz konkret abgelehnt. Ne? Also Skin Stories zum Beispiel ist so ein Name, die machen relativ viel, die schalten Fernsehwerbung, aber die werben dann zum Beispiel mit, keine Ahnung, Tattoo-Creme, wo die Tattoos immer frisch und gut aussehen und die Protagonisten, die Tattoo-Models, haben halt nicht so geile Tattoos und die sehen halt auch schon alt aus. Und du denkst so, okay, du wirbst mit Tattoo-Pflegeprodukten, die Tattoos geil aussehen lassen, mit Protagonisten, die nicht so richtig geile Tattoos haben. Und da dachte ich so, boah, Leute, nee, das widerspricht all dem, wofür dieser Podcast steht oder stehen sollte. Dann habe ich gesagt, das mach ich nicht. Bums.
Also eher so ein klassischer Fanzine-Ansatz. Nur halt nicht mit Prittstift und Schnipsel-Layout. Und freust dich, wenn du bei null
rauskommst. Ja, aber es klingt ja meistens ganz okay.
Ja, ja, klar.
Intro und so, ne? Also wie gesagt, ich habe auch ewig Radio gemacht und so.
Wen hast du eigentlich fürs Intro gekriegt? Wer spricht das?
Johanna, meine Ex-Freundin.
Ah, okay.
Ja.
Ich habe mal gefragt.
Ja, ja.
Du hast jetzt öfters auch mal von Conventions gesprochen. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich dich nach deiner Lieblingsconvention frage, ich sage jetzt, ich rate jetzt einfach, ich nehme an, du wirst die Kaiserstadt Tattoo Expo, die kommt sehr gut weg bei dir.
Ja, beste.
Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, obwohl doch, das war ein Teil der Frage, was die spannendste Convention ist, wahrscheinlich.
Für mich persönlich war die spannendste London. Da war ich 2011 oder so zum ersten Mal. 2012. Und das war richtig flashig, weil da waren halt die weltbesten Tätowierer. Und ich wurde von Mike Rumdahl tätowiert. Ich habe den Chandler kennengelernt. Ne? Und da rennen alle. Ne? Dann arbeitet da Schiege und gegenüber arbeitet Philipp Lö. Tintin raucht seine Joints. Also wie gesagt, die ganzen Legenden waren und sind da.
Ich gucke hier auch gerade auf ein Bild, wo du Fanboy-mäßig den Arm um Ed Hardy gelegt hast. Das ist auch aus London das Foto, ne?
Das war auch, als ich zum zweiten Mal in London war. Und da habe ich auf der Time-Ausstellung, hieß die, die war in so einer richtig krassen staatlichen Kunstgalerie. Die hat damals die Claudia de Sabe, glaube ich, kuratiert. Auch eine der besten Tätowierer, Tätowiererinnen der Welt, Claudia de Sabe aus London. Und da habe ich mich, und da war ich mit dem Jens und dem Thierry Urbani unterwegs und ich habe mich da irgendwie reingesneakt. Ne, war so wirklich Gästeliste und exklusiv und so. Und ich kannte die Claudia von der Ausstellung, die der Igor Manojlovic irgendwann mal gemacht hatte, wo sie auch Bilder ausgestellt hat in Oberhausen damals. Und dann bin ich einfach nach drei Bier kackendreist hin und habe gesagt so, ja, ich bin hier ein Kumpel von Claudia. Und dann hat sie, ja, wir holen die mal. Und dann hat sie mich so gesehen und hat so gewunken. Sie wusste so ungefähr, und dann sind wir da rein. Und Thierry und Jens, du kennst sie, sehr schüchterne Dudes. So, okay, was machen wir? Und dann kamen wir da rein. Und die ersten, die wir gesehen haben, waren Philipp Lö, Grimy, Tintin. So, die Liga. So, und so, was machen wir hier? Und dann stand da tatsächlich in der Ecke Don Ed Hardy. Und ich mache sowas nie. Auch in meinen ganzen Musiker-Interviews ewig und so, ich mache sowas nie. Aber da bin ich halt hingegangen und habe gesagt so, Mr. Hardy, können wir ein Foto machen? Und er so, ach, kein Problem. Ne, dann ist dieses total nette Foto entstanden.
Ja, das ist
Das ist putzig, ne? Ja. Und dann meint er sofort so, ah, where are you from? Und ich so, Germany. Which city? What town? Und ich so, Cologne. Ah, und er so, ganz lieben Gruß an Dieter und Anke. Und ich so, wow, das war stark.
Nachdem du jetzt von der für dich besten Convention-Erfahrung gesprochen hast, was war denn die schäbigste?
Dortmund.
Weil Dortmund oder?
Auch
eine Frage von Saskia übrigens.
Ja, Dortmund, ne, da waren halt auch immer ein paar ganz okay. Ich war da, glaube ich, nur ein oder zwei Mal. Da waren schon auch okay Tätowierer so, ne? Also ich glaube, der Andreas hat da gearbeitet und Ilja und so. Ne, und aber so, warum eigentlich, ne? Also da rennen halt schlecht tätowierte Hartz-IV-Familien ohne Zähne mit Kinderwagen durch die Reihen und checken nach und nach die Stände nach Preisen ab, so, ne? Also so, da haben bestimmt gefühlt 250 Tätowierer gearbeitet.
Ja.
Ganze Westfalenhalle voll und dann denkst du so, Alter, ne? Irgendwelche komischen Typen auf der Bühne, die da Gott weiß was moderieren und da rumschreien. Furchtbar. Echt eine totale Vollkatastrophe. Gladbach fand ich immer ganz, ganz nice eigentlich. Aber ja, also zu mal gucken und Leute treffen so, ne? Aber nee, Aachen ist schon. Und das Schöne ist halt tatsächlich in Aachen, ich glaube, ich war das erste Jahr nicht da. Und man trifft da halt Leute, die genau das empfunden haben wie ich damals, als ich zum ersten Mal da war, zum Beispiel der Götz, Gruß an dieser Stelle. Der war auch mal Shop-Guy beim Dieter, bei elektrische Tätowierung und so. Der ist auch mega zugehackt und ganz cooler Typ. Und den habe ich auf der letzten Aachen-Convention getroffen. Da kam der gerade an. Ne? Und da habe ich ihn, glaube ich, kurz angequatscht. Ne? Ist ja Götz und so. Er so, ja, ja. Ne? Und ich so, ja, was letztes Jahr? Nee, ich gehe gar nicht mehr so auf Conventions und so. Und ich gucke nur dieses Mal. Irgendeiner hat mir irgendwie Gästeliste. Oder egal so, ne? Und nach einer halben Stunde treffe ich ihn wieder. Und er so, ey, das ist ja hier ultra geil. Da sind ja nur die Leute, die 110%ig dabei sind, so, ne? Und ja, mega. Also besser geht's nicht. Und also danach ist man versaut. Also ich kann nirgendwo anders hingehen. Also ich jetzt nicht, ne?
Reicht ja auch. Ja. Mein Blick so ein bisschen auf so eine, weiß ich nicht, so eine Szene-Ebene heben wollen. Eine Frage von Nico, die ich total super fand. Was ist für dich das schönste Celebrity-Tattoo?
Ist das ironisch gemeint? Man weiß es nicht, ne?
Ich würde es jetzt ernst beantworten.
Marco Reus von Borussia Dortmund, sein linker Unterarm.
Wirklich? Du erwähnst eine Fußballer-Tätowierung?
Ja, ja, Schriftzug. Marco und sein Geburtsdatum. Finde ich schon stark.
Und eine Taschenuhr bestimmt auch irgendwo.
Was mir relativ früh aufgefallen ist, das war so Mitte der 90er, da hatte der, ja, ist jetzt kein Promi oder so, aber Burton C. Bell, der Sänger von Fear Factory.
Die Tribals auf dem Unterarm?
Der hatte geile Tribals, ja, auf dem Unterarm, ja, ja. Und der hat dann irgendwann japanischen Hintergrund dazu gemacht. Mega geil. Der hatte richtig geile Dinger. Dann, ich bin halt zu sehr im Musikkontext unterwegs, dann Logan Mader, der Gitarrist von Machine Head.
Dieses Monster, das aus der Brust
Monster,
kommt.
Dieses Monster, was quasi Biomechanik so mit so Schleimfäden aus der Brust kam, das war von Aaron Kane. Das hat mich sofort gekickt.
Aber das ist nicht so eine richtige Celebrity-Tätowierung, ne? Wir reden jetzt hier von Angelina Jolie und Billy Bob auf dem Arm oder sowas. Ich finde ja tatsächlich...
Ich glaube, Thomas Hooper hat Rihanna so ein Mandala auch auf die Hand gemacht, was meinem gar nicht so unähnlich war. Und da dachte ich schon so, boah. Wenn ich Rihanna mal treffe, das wäre lustig gewesen. Es wäre durchaus realistisch, dass ich die mal hätte interviewen sollen oder so. Und das wäre dann schon witzig gewesen, ne? So, von wem ist der Herr Hooper? Ah, meins auch, ja.
Das stimmt.
Aktuell, es gibt halt so, ja, so Leute in Metal-Bands.
Ja, aber das,
ja, das ist nicht
so richtig, ne? Das ist so, nicht, klar, weiß ich nicht. Ich glaube, die ersten Tätowierungen bei Bands.
So richtig schön. So
Biohazard oder irgendwie so. Ich meine, die Jungs haben
natürlich. Ich meine, ich habe Toni Kroos noch letztes Jahr in Madrid getroffen, so zum Interview. Und der hat auf dem rechten Unterarm ein Porträt von seiner Tochter. Irgendwie so 2-3-jährig. Und die hat einfach eine Sonnenbrille auf. Ich glaube sogar eine pinke. Aber die Augen bzw. die Gläser sind pechschwarz. Und du denkst so, konnte der Tätowierer keine Augen oder was ist da los? Ey, so, ich meine, die fragt doch in 20 Jahren so, Papa, ey, warum ich als 2-jähriges Kind, findest du meine Augen scheiße oder was? Also, what the fuck, ne? Und natürlich, also nicht schön, aber absolut stilprägend, und das haben so viele Fußballer, dieses Kreuz mit Flügeln,
ja, ja.
Was David Beckham als erster hatte, ein Riesenaufschrei damals, das hat, glaube ich, dieser Louis Malloy gemacht.
Von London Inc.
Von London Inc., na, der war damals schon ewig lang guter Tätowierer, so, ne? Ey, da triffst du irgendwie, ich war bei Marco Richter von FC Augsburg zu Hause, und dann sitzt er da, 3 Tattoos, ne, und das Ding genau im Nacken, und du denkst dann so, oh Mann, Alter. Aber so ein geiles
Celebrity. Was ich tatsächlich wirklich nicht so schlecht finde.
Ich glaube, Rambo. Warte mal. Der ist schon Promi. Nicht Billy. Billy Lee Ross. Von Van Halen, der Sänger. David Lee Ross, genau. Der hat tatsächlich, der ist eh ein geiler Typ, der ist irgendwann nach Japan, hat er alleine gelebt, Japanisch gelernt und so. Der hat, glaube ich, fast einen Bodysuit von Horiyoshi 3.
Was?
Ja.
Nein.
David Lee Ross, Alter.
Wirklich?
Ja. Der hat richtig viel von Horiyoshi.
Ich finde ja tatsächlich.
Das ist geil.
Von
Tommy Lee hat geile Sachen.
Ja, aber das ist auch wieder Musiker,
ja, ja, genau,
eine andere Nummer.
Wieder, ja, ja.
Ich finde tatsächlich von Johnny Depp diese Schwalbe, diese kritzelige,
okay,
Schwalbe.
Wo hat er die?
Rechter Unterarm, Außenseite. Kommt, glaube ich, auch hier bei Piraten der Karibik irgendwie. Okay. Fluch der Karibik. Kommt das irgendwo auch vor im Film? Finde ich tatsächlich ganz geil, weil es halt so im Grunde nur Outlines und tatsächlich, also natürlich sieht das Ding nicht aus wie von vor 300 Jahren, aber so, das finde ich tatsächlich ganz geil. Ich denke, ja, kann man so machen.
Ich habe tatsächlich bei Rock am Ring, ist auch kein Celerity, so gar nicht, so, der war der Gitarrentechniker von Slayer.
Okay.
Ich krieg seinen Namen.
Paul Booth Sachen auch, oder?
Nee, ich krieg, ja genau, Slayer haben natürlich geile Paul Booth Sachen, so, ne? Aber ich krieg seinen Namen nicht auf die Reihe. Jobs Comp, irgendwie der zweite oder so hieß der, einen ganz
natürlich
obskuren Namen hatte der. Und der war der Gitarren-Roadie auch von Testament und von Slayer und so. Und der rannte da halt mal so Ami-Roadie halt, ne, T-Shirt, Shorts an. Und ich dann irgendwann zu ihm hin, ich so, deine Beine und so, ist das von Tim Lehigh? Und er so, yo Mann, Alter, cool, dass du das kennst, so, ist mein bester Freund. Und der ist 2 Jahre später ganz doof irgendwie gestorben durch einen Unfall oder so. Ja. Und Billy, wie heißt der? Chuck Billy, der Sänger von Testament, hat tatsächlich.
Dieser riesige Typ,
ja. Ne? Der hat tatsächlich seinen Namen sich danach auf die Hand tätowieren lassen. Von dem Roadie.
Oh, echt?
Ja. Das war krass. Und keine Ahnung, Matt Heafy, der Sänger von Trivium, die mega fette, der ist mega voll der TikTok-Star mittlerweile.
Ja.
Der hat richtig geile japanische Arbeiten und so, aber so klassisch Celebrities, das ist ja alles so Kram halt, ne? Also da sehe ich nie was Geiles.
Aber ich fand die Frage sehr schön.
Ja.
Hast du, fragt One Gear, jetzt im Lauf der Zeit, und du interessierst dich seit 25 Jahren für die Materie, irgendwie so Entwicklung und Veränderung bezüglich Kunst und Handwerk des Tätowierens wahrgenommen?
Aha.
Und was denkst du über so Themen wie Laserbehandlung, Tattoo-Entfernung und auch so die Debatte über gefährliche Farben, nicht gefährliche Farben?
Boah, ey, das sind aber 3 Riesentöpfe, ne? Lass uns das mal ordnen. Die erste Frage war?
Entwicklung.
Im Tätowieren, ne?
Ja.
Naja, ich war am Samstag, hab so eine Radtour gemacht. Am Donnerstag war das. Da war ich beim Olaf Lobe, Grüße, in Düsseldorf. Und der arbeitet auch mittlerweile mit so einem Pen.
Mhm.
Allerdings hat er noch ein Kabel dran, weil er meinte so, ey, Alter, das Ding wiegt nix. Ne? So, alles fein. Er meinte so, das Ding hat noch nicht genug Saft, wenn er so richtig fette Linien machen will. Das funktioniert dann noch nicht. Aber er meinte so, wenn das kommt, dann hole ich mir auch so ein Ding. Wo ich denke so, ich möchte mich persönlich davon eigentlich nicht tätowieren lassen. Also mit so einer Maschine. Weil es knattert nicht, es rattert nicht. Mhm. Ne, das ist halt so mein. Ich liebe das halt. Ne?
Mhm.
Und ich lasse mich jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig tätowieren. Und ich fände das, glaube ich, komisch, mit so einem Ding tätowiert zu werden. Aber die meisten benutzen, Andreas wird, glaube ich, so ein Ding nie benutzen, wer weiß. Aber ich finde es komisch. Für mich gehört das dazu. Ne? Das mag verklärt romantisch sein oder so. Aber ich werde irgendwann vielleicht wahrscheinlich vor der Situation stehen, dass ich, keine Ahnung, wenn ich mal ein Tattoo von Luca Mamone kriege, ich weiß nicht, womit er arbeitet, dann kommt er halt auch mit so einem Pen an, dann ist das halt so. Ne? Und ich kann total, also so ein Olaf Lobe verstehen, der tätowiert seit 25 Jahren oder so. Und das macht was mit der Hand, das macht was mit den Nerven, ne? Und alles. Ne? Und das Geräusch halt auch. Ne? Ich glaube, wenn du 6 Stunden am Tag so, das ist ja so hoch, hochfrequentiert und so, das ist halt so ein nerviges Geräusch. Der meinte auch so, der ist abends viel weniger gestresst, wenn er mit so einem Pen arbeitet. Ne? Lässt sich nicht aufhalten, sollen sie machen. Ist halt so.
Ja. Tattoo-Entfernung, Laserbehandlung?
Bin ich zwiegespalten? Eigentlich ja geil, aber ich befürchte, dass das in 10, 15, 20 Jahren so gut ist, dass du dir echt ein Farbtattoo in einer Sitzung wegmachen kannst. Und dann ist ja wirklich alles egal. Dann lässt du dir irgendwie eine fette Rose auf der Backe machen, trägst die 2 Jahre und danach tut es dann einmal 2 Stunden weh und dann ist das Ding wieder weg. Da ist halt so die Bedeutung oder der Ursprung der Tätowierung total. Ja, also die Bedeutung oder die Tragweite ist halt völlig außer Kraft gesetzt. Ne? Dieses für immer zählt halt dann null mehr und das fände ich richtig kacke irgendwie.
kannst mir halt vorstellen, wenn du irgendwie wirklich was halbwegs Großflächiges hast, was du covern lassen willst,
ja,
und einfach so dieses Aufhellen.
Ja.
Ne, dass es irgendwie, dass du für den Nächsten, der drüber gehst, irgendwie so eine halbwegs ordentliche Fläche wiederherstellst.
Ey, würde ich auch machen so, ne? Aber wenn es dann irgendwann zu einfach ist oder so, und dann ist das ja auch legitim. Du willst ja dann auch wieder tätowiert sein oder ja, besser tätowiert sein, ne? Ey, wenn ich den linken Arm von Guy Aitchison sehe, der hat sich den komplett lasern lassen über, das ist schon 10, 12 Jahre her, in zig Sitzungen und abheilen lassen und was nicht alles. Der war dann wieder fast blank. Und dann hat er sich in der Kollaboration von Grimy und Aaron Kane den wieder covern lassen. Das siehst du halt null, ne? Das ist ein Bombenarm so, ne? Bin da zwiegespalten. Ich befürchte wirklich, dass es zu einfach wird, irgendwann sich das lasern zu lassen und dann scheißen die Leute noch mehr drauf.
Mhm.
Sichtbare Stellen so, ne? Ja.
Es
gab noch eine dritte Frage,
glaube ich. Ja, genau, ne? Die Diskussion um also Gefährdungsbeurteilung oder Gefährdungseinstufung von gesundheitlich bedenklichen Farben. Also ich meine, da gibt es ja auch deine Folge, ne, mit Andreas irgendwie, ja, die das, glaube ich, sehr detailliert nochmal auffußt, aber eher so deine Position dazu.
Ich bin halt nicht so sehr drin, das muss ich wirklich zugeben. Und mir fehlt auch tatsächlich so ein bisschen die Motivation, da zu sehr einzusteigen, weil mich persönlich betrifft es nicht. Es wird eh irgendwann weitergehen oder irgendwie. Und Leute, denen sie vielleicht die Farben verbieten, ja, die kleben sich dann Atelier-Schild aufs Portfolio und gehen in den Hinterhof. Die machen trotzdem farbige Tätowierungen so, ne? Vielleicht hat das dann auch wieder so einen Charme oder so. Aber ich finde es natürlich total vermessen, dass dann halt große Konzerne kommen und sagen, so bisher war alles unhygienisch und nicht sauber und wir setzen uns jetzt da drauf.
Ja, 2.0.
Edding ist auch gemeint, ne? Dass man nicht drum rumreden, weil die sich einfach über die Erfahrungswerte von Tätowierern, die das seit 30 Jahren machen, hinwegsetzen und einfach irgendwas behaupten und irgendwas stumpf reglementieren, weil wir sind ja in Deutschland, alles muss reglementiert werden. Das ist scheiße. Und der Heiko Gantenberg sagt ja schon immer so, das ist die älteste Kunst der Welt, die wird sich immer durchsetzen. Und daran glaube ich auch. So ganz romantisch in irgendeiner Form. Wenn ich Farbtattoo, ey, wenn ich in 30 Jahren, wenn Farben verboten sind oder was auch immer und ich renne mit einem komplett blauen Arm rum, meinst du, dann wirst du angehalten von einem Bullen und der sagt so, ey, wo hast du das machen lassen? Dann sage ich, habe ich mir selbst gemacht, du dumme Sau. So, also was soll denn da passieren so? Keine Ahnung.
Das leitet eigentlich ganz schön zur vorletzten Zuhörerfrage übrig. Sebastian wird ganz gern von dir wissen, was du glaubst, wo in 10 bis 20 Jahren Tätowierungen gesellschaftlich stehen.
Ja.
Und ob der Wachstumstrend, wie er jetzt ist, bleibt mit der einhergehenden Kommerzialisierung oder ob es wieder ein bisschen subkultureller wird.
Naja, wenn wir ins Jahr 2031 oder 41 gucken, das gleiche wie heute, oder? Was soll noch mehr kommen? Wie viele Kassierer im Rewe sollen noch irgendwelchen Scheiß auf den Unterarm haben? Geile, es wird auf jeden Fall nicht die Trendwende geben, dass solche Leute irgendwann denken so, boah, Traditionals sind geil und ich mache mir jetzt einen fetten Drachen auf den Unterarm oder sonst sowas. Das wird eh nicht passieren. Die Leute wollen weiterhin gefällige Tätowierungen haben. Noch mehr Mainstream geht fast nicht. Also ich glaube, wir sind schon fast, was die Akzeptanz angeht, am Ende der Fahnenstange angekommen. Und
ja,
empfinde ich so.
Ja.
Wie gesagt, ich bin sichtbar tätowiert, ich arbeite irgendwie, also was ich tatsächlich erlebe, ich komme zum Toni Kroos oder zu irgendwelchen Fußballern nach Hause, also die sagen schon so, boah, du hast ja krasse Tätowierung, weil die halt komplett anders aussehen, wie die Tätowierung, die kennen. Ne? Und da bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf, weil damit können die nichts anfangen.
Mhm.
Ne? Aber von der Akzeptanz her so, ich glaube, das ist mittlerweile komplett akzeptiert. Das ist alles scheißegal mittlerweile.
Ja. Zumindest in so großstädtischen Bereichen. Ne? Und das ist, glaube ich, noch so ein Ding, also das hatte mir jetzt irgendwie gestern noch eine Freundin geschrieben, die irgendwie in der Sauna von einer Dame um die 70 angesprochen worden wäre, warum sie sich denn so verschandeln würden. Sie
sähe doch sonst ganz Jahren nett ist die aus. Ja, tot.
Ja, stimmt.
Und dann sitzt die gleiche da und hat auch was auf dem Unterarm.
Ich glaube halt tatsächlich, dass Frauen da immer noch andere Erfahrungen machen. Also das ist auch nicht die einzige, ne? Also dass da tatsächlich die Akzeptanz noch nicht so da ist.
Das ist halt ein heißes Eisen, ne? Also ich kenne tatsächlich auch so ein paar Mädels aus Berlin, die noch mal 10 Jahre mehr auf der Uhr haben als ich. Die fand ich so in den 90ern.
Noch mehr.
Ja, die sind dann so 110. Und die fand ich in den 90ern cool. Die haben dann halt so dicke Schwalben und Sacred Heart und Sterne ohne Ende so auf ganzen Sleeve und so. Ja, und wenn ich mal eine mal mitunter mal wieder da sehe, das altert halt nicht so gut, ne?
Und Sacred Heart altert doch gut.
Ja, aber keine Ahnung, dann hast du irgendwie auf einer 50-jährigen Frau eine Schwalbe mit einer pinken Schleife oder so, das ist halt, aber es ist dann auch Motiv geschuldet, ne? Ich glaube, wenn du dir ein traditionelles japanisches Sleeve machst, das sieht immer cool aus, ne?
Ja, und ein Segelschiff wird auch immer gut aussehen.
Ja, Punkt. Ja, genau, ne? Ich glaube, das ist dann ja eher eine Frage des Motivs oder so, ne? Ja, was ich immer ganz spannend finde, wenn ich ab und zu mal im Sommer ins Freibad gehe, dann sitzen da dann irgendwelche Pols rum, die auch mega hart tätowiert sind, aber alles schwarz-grau und Engel und Schriftzüge und so. Und ich laufe an denen vorbei und die reagieren auf mich, als hätten die keine Tattoos. Mhm. Und ich hätte genau die Tattoos, die ich in dem Moment habe. Die verstehen das nicht. Ne? Was ist das so bunt? Was, ne? Also jetzt mal, es ist wirklich Klischee so, aber ich habe das erlebt so. Ne? Die gucken mich echt an wie so ein Alien und ich denke so, ey, ihr habt genauso viel Farbe auf dem Körper, ne? Oder ähnlich viel Fläche bedeckt oder so. Sehe ich immer noch aus wie ein Alien, das finde ich auch immer noch cool.
Ich hatte am Montag genau das gegenteilige Ergebnis. Ich war mit meinem Sohn im Agrippa-Bad schwimmen.
Ja.
Und ich war der Einzige im Schwimmbad, der irgendwie beide Arme tätowiert hatte. Da waren sonst nur Leute, die so wirklich Kleinigkeiten hatte. Ja, cool. Und trotzdem hat es kein Schwein interessiert. Ja, ja. Es hat niemand geguckt. Nüscht. Ja. Also es war echt so, ja, okay. Aber ich fand es lustig, dass da niemand war, weil sonst, Freibad ist ja der Klassiker, ne? Irgendwie auf dem rechten Unterarm Köller, auf dem linken Cologne und dann noch CCAA auf dem Hals oder irgendwie sowas. Aber das fand ich echt so, dachte mir so, geil, irgendwie wie in den 90ern, weil es keiner hat. Und gleichzeitig, es interessiert halt irgendwie auch kein Schwein mehr, ne?
Ja, die Fußballer haben die Tür aufgemacht.
Wahrscheinlich.
Die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, oder ich glaube Carlos von To Die For, hat sich mal die Frage gestellt, ob die das überhaupt schnallen, dass unsere Tätowierungen, künstlerisch ist immer ein großes Wort, aber auch handwerklich und so besser gemacht sind als deren schwarz-grau irgendwas Tätowierung, ne? Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß nicht, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, mich für traditionelle Tätowierungen zu interessieren, fand ich halt so das, was man irgendwie so, also ich habe früher mit Obdachlosen und Drogenabhängigen gearbeitet.
Ja.
Und eigentlich sind das ja traditionelle Tätowierungen.
Das sind,
ne?
Die richtig gerade.
So.
Das ist ja.
Die fand ich damals halt irgendwie, habe ich immer irgendwie so, ne, irgendwie so, weiß ich nicht, so ein scheiß akademischer Habitus mit irgendwie, ja, das ist ja irgendwie, ne, und ich habe ja hier, mittlerweile denke ich mir so, nee, eigentlich finde ich das ganz geil. Mhm. Aber
ja.
Keine Ahnung, ob das irgendwie auch in anderen, weiß ich nicht, anderen Ästhetiken so ankommt.
Was auch eine lustige Randnotiz ist eigentlich, ein guter Freund von mir, Manuel aus Berlin, der hat so ein paar einzelne Sachen auf dem Unterarm und so. Und
wir reden auch von einem Fernsehmoderator, ne?
Manuel Möglich, genau. Ja, ja, genau. Ne? Und ich finde den teilweise härter tätowiert als ich.
Ich weiß, was du meinst.
Bei mir ist alles so flächig.
Ja, ja.
Ne? Und der hat nur so einzelne Dinger, da einen Anker und da hat er irgendwie so einen Ballon von Eli Quinn. Also der hat super geile Tattoos. Ne? Ich habe, also sehr guter Freund, der hatte noch nichts. Ich habe gesagt, geh dahin. Der sagt vom Detmar. Der hat nur richtig geile Leute auf sich drauf. Ne? Aber alle nur so Patchwork. Ne?
Ja.
Hier eins, da eins. Ey, das sieht tougher aus als ganzes Sleeves.
Ne? Definitiv.
Ne? Weil Definitiv. Das bricht halt so.
Ja.
Ne? Und Sleeves sind ja meistens angepasst und so. Und das ist auch ganz spannend. Ja?
Kommen wir zu den letzten drei Fragen. Meine Lieblingsfrage von Ole Wittmann, den hast du schon mehrfach erwähnt.
Ja.
Der würde gerne wissen, ich zitiere einfach nur, warum bist du so eine dumme Sau?
Er hat nicht Sau geschrieben, sondern Wow.
Ja, das ich.
Mit sieben Ws davor.
Das ist euer Ding, das meine ich nach.
Weil Ole Wittmann einer meiner besten Freunde ist und weil ich Ole Wittmann tatsächlich, das ist eine Geschichte in meiner Tätowierhistorie, wo ich tatsächlich am meisten stolz drauf bin. Weil Ole Wittmann habe ich kennengelernt, Karneval 2000. Ja, ich habe ihn vorher schon kennengelernt, aber Karneval 2007, sieben, acht oder so.
Schön im Piratenkostüm auf der Zülp?
Nee, da waren wir beim Kumpel zu Hause, wir haben tatsächlich Karneval gefeiert.
Was war dein Kostüm?
Irgendwie assi.
Okay.
Irgendwie so 80er Glamrock, irgendwie sowas. Und dann kam er irgendwie an und meinte so, Alter, ey, du hast ja richtig geil Tattoos, ne? Habe ich auch Bock drauf, ne? Und ich so, ja, so gezeigt, ich hatte schon beide Arme voll und so. Und dann habe ich dem immer in den nächsten Monaten so Websites geschickt von Tätowierern, weil ich glaube, das MySpace war noch nicht so richtig angesagt. So, ne?
Doch.
Ja, vielleicht, ne? Aber ich habe ihm tatsächlich Websites geschickt und so. Und da hat er Blut geleckt, da hat er sich einen Arm abgeholt direkt vom Frank Krammenhöft, japanischen. Dann ist er relativ schnell danach zum King Kalle, Carlos, nach Stockholm geflogen. Auch ein sensationeller japanischer Tätowierer, einer der besten europäischen japanischen Tätowierer. Und hat angefangen so zu sammeln. Und da war er auch schon Kunsthistoriker. Und es resultierte ja dann darin, dass er der erste Deutsche oder Miteuropäer war, der seine Doktorarbeit über Tätowierung geschrieben hat. Ne? Und das gipfelte dann ja in der Ausstellung Nachlass wahrlich im Museum für Hamburgische Geschichte.
Letztes Jahr, ne?
Boah.
Ich wollte nämlich hin und konnte wegen Corona nicht hin.
Nee, nee. Ach, vor drei Jahren? Ey, ohne Scheiß, dieses eine Corona-Jahr, das bringt mich zeitmäßig immer total durcheinander. Und da war dann halt, wie gesagt, Museum für Hamburgische Geschichte, eine fantastische Ausstellung hat er da hingezimmert. Und dann war dann der Kultursenator der Freien Hansestadt Hamburg da, Carsten Brost da. Und ich habe halt quasi so durch den Abend oder das Öffnungsplädoyer dann moderiert und denen auch ein paar Fragen gestellt und so. Und dann dachte ich so, okay, ich bin gerade in einem Haus der Hochkultur, in einer hochkulturellen Stadt namens Hamburg. Und Ole hat das auf die Beine gestellt, weil ich ihm, glaube ich, mit den Impuls oder den Schubs dazu gegeben habe. Und da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, ne? Also das war wirklich, ja, da bin ich einfach stolz drauf, dass ich den Bengel da so ein bisschen unter meine Fittiche nehmen konnte. Und dass so ein schönes Ergebnis am Ende rausgekommen ist. Ja.
Erklärt natürlich nicht, warum du so eine dumme Sau bist.
Weil wir auf anderen Ebenen kommunizieren. Die jetzt nicht vielleicht hochkulturellen Bezug haben.
Dann natürlich die obligatorischen letzten zwei Fragen. Was kann
der Mensch,
Oliver Plöger, gut
und
was kann er nicht so gut? Kurze, präzise Antwort bitte. Antworten.
Erstmal, was ich nicht so gut kann. Ich nehme grundsätzlich immer alles persönlich. Wenn ich eine kurze Instagram-Nachricht kriege, warum unterbrichst du immer alle Leute? Bin ich erstmal mega angepisst. Und ich denke so, ey, wer bist du? Warum pisst du mir ans Bein? Ich mache das für Umme. Ich reiß mir den Arsch auf. Der Podcast läuft schon ein Jahr, so, dann höre ihn doch nicht. Auf der anderen Seite denke ich so, ey, Kritik ist auch gut, aber ich nehme tendenziell ganz viel erstmal immer persönlich. Was ich auch nicht gut kann, ist mit Unzuverlässigkeit von anderen Leuten umgehen oder mit zu spät kommen, so ganz lapidare Dinge vermeintlich. Das fuckt mich schon ab. Und vor allem für Leute, so, also der Klassiker ist wirklich so dieses, ich glaube, ich kenne nicht viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die mehr bei Umzügen geholfen haben als ich. Weil selbst verkatert am nächsten Tag stehe ich dann da und helfe mit oder habe mitgeholfen, wo dann ganz viele sagen, sorry, ich komme nicht, ich bin irgendwie verkatert. So. Ja.
Das ist was du gut kannst? Oder du hast gesagt, du kannst nicht gut.
Ich mag das nicht, wenn Leute das nicht sind.
Was kannst du gut?
Ja, natürlich genau das Spiegeln. Ich bin sehr extrem zuverlässig. Ich bin extrem pünktlich. Und ich kann mich gut entschuldigen.
Oh, das ist eine gute Eigenschaft.
Ja, und ich stecke da auch manchmal, wo ich theoretisch argumentieren noch könnte, so nach dem Motto, so, ja, komm, wir haben ja aber beide so ein bisschen Schuld und mache ich mich dann lieber ganz bewusst ein bisschen kleiner und denk so, ey, dann ist es erledigt, dann ist es aus der Welt. Ne? Ich kann halt nicht eine Situation unaufgelöst lassen Und dann trifft man sich irgendwo und ignoriert sich oder sowas. Sowas mag ich überhaupt nicht. Allerdings mit zunehmendem Alter kommt es zu Situationen, wo man das manchmal machen muss. Und ich hoffe und denke, dass ich das, also sehr selten, weil ich überhaupt kein konfrontativer Mensch bin. Aber wenn es darauf ankommt, kann ich mich sehr gut entschuldigen. Und das mache ich dann auch, wenn es vonnöten ist.
Oliver, dann sind wir durch mit dem Podcast.
Christian, heute. Vielen Dank.
Gerne.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.